Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Das ist das Wichtigste heute gesehen, nach dieser schweren Woche, die wir hinter uns haben, dass wir gesehen haben, dass die Jungs leben, dass die Jungs kämpfen, dass sie gezeigt haben, dass sie zu Recht die Farben hier von Hannover 96 tragen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt gewesen für uns da unten. Wir haben ja nicht viele Erfolgserlebnisse. Ich sitze auch hier jedes Wochenende und muss dem gegnerischen Trainer gratulieren. Ist auch nicht einfach, das kenne ich auch nicht aus der Vergangenheit. Und ich nehme trotzdem viele positive Sachen mit. Und das ist unterm Strich nicht so sehr wichtig, weil wir haben 0 Punkte, aber doch, das macht Hoffnung.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Thomas Doll von Hannover 96 ist in der für ihn ungewohnten Situation, häufig den anderen Bundesligatrainern nach verlorenen Spielen gratulieren zu müssen. Ich habe da mal nachgerechnet. Von 52 gewonnenen Spielen und 45 verlorenen Spielen in seiner Bundesliga-Zeit gab es da doch schon ein paar Momente. Und die Frage stellt sich so ein bisschen, könnte da vielleicht die Parität noch hergestellt werden in dieser Saison, wenn das weiter so unglückselig für Hannover 96 verläuft. Und damit hallo und herzlich willkommen in der 216. Schlusskonferenz zum 25. Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @genetzer bei Twitter. Und freue mich sehr, heute über den Bundesligaspieltag und noch ein bisschen mehr sprechen zu können mit zwei sehr tollen Gästen und dem Schwerpunkt auf Hannover 96. Deshalb auch das Thomas-Doll-Intro. Und unter anderem zu Hannover 96 wird uns heute Tobias Rieger so einiges erzählen. Ihr kennt ihn vom Hannover-Liebt-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr kennt ihn bei Twitter als @runnertobi. Servus Tobias.
Hallo Max, hallo Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung und nach dem Intro, ich muss, glaube ich, kurz noch mal einen Schnaps holen. Warte mal.
Ja, du hast die Zeit, den Schnaps noch zu holen, denn ich werde einfach den nächsten Gast besonders blumig ankündigen. Warum? Weil er zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder mit dabei ist, und zwar fast auf den Tag genau am 9. März 2015 durfte ich zuletzt hier Oliver Fritsch begrüßen, Sportredakteur bei Zeit Online, bei Twitter der @OliFritsch. Oliver, hallo, es ist mir eine große Freude.
Hallo Max, hallo Tobias, mir auch, und lassen wir das nächste Mal nicht wieder so lange, so viel Zeit vergehen.
Ja, wegen mir sehr gerne, und vielleicht das nächste Mal müssen wir dann auch nicht nochmal über Thomas Doll sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Also Hannover 96 ist unser heutiger Schwerpunkt. Bevor wir loslegen, kann ich euch noch darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt einen neuen Kurzpass zur portugiesischen Liga. Zum allerersten Mal sprechen wir darüber im Rasenfunk. Falls ihr den noch nicht gehört habt, dann hört mal rein. Und ich bedanke mich bei Rudi, Joel Wunderle, Inschka, ganz liebe Grüße, Frank und DK2. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und helfen es, diesen Laden hier am Laufen zu halten. Und noch ein letzter Hinweis, es wird noch einen weiteren Kurzpass in dieser Woche geben. Vermutlich erscheint der morgen, also am Dienstag, je nachdem wann ihr das hier hört, wird es dann vielleicht nicht mehr das morgen sein. Aber jetzt wollen wir beginnen mit dem Rückblick auf den 25. Bundesligaspieltag. Und anders als sonst, Oliver, müssen wir da zuerst den Blick auf die Nationalmannschaft lenken, denn es gab eine besondere Entwicklung, die niemandem entgangen sein wird. Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller werden vorerst oder endgültig nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. So ganz klar kann man sich da nicht sein. Logisch war aber, dass das viele, viele Reaktionen hervorgerufen hat, sowohl beim FC Bayern als auch bei den Spielern selbst und natürlich bei der interessierten Öffentlichkeit. Wie bewertest du denn diesen Schritt von Joachim Löw, das jetzt in dieser Woche so zu verkünden?
Ich sehe das kritisch und habe es auch geschrieben. Zum einen ist natürlich sozusagen die sportliche Entscheidung, die kann man treffen. Man kann der Meinung sein, dass Boateng, aber auch Thomas Müller so die besten Zeiten hinter sich haben. Boateng beispielsweise, ein Abwehrspieler, der sehr von seiner Physis lebt, das aber aufgrund von Verletzungen und vielleicht auch mangelnder Einstellung vielleicht nicht mehr so auf den Platz kriegt. Der ist nicht mehr der Weltklasse-Verteidiger, der er mal war. Vielleicht wird das auch nie. Und Thomas Müller trifft nicht mehr so häufig wie früher. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal so stark wird wie in seiner Phase zwischen 20 und 25, 26. Hummels habe ich eh nie als den Weltklasseverteidiger gesehen. Ich finde, da übersieht die Allgemeinheit immer einige Fehler. Dennoch, was mich wundert, ist die Endgültigkeit. Thomas Müller ist erst 29. Marco Reus übrigens auch. Mats Hummels und Boateng sind erst 30. Da kann man also mindestens noch ein Turnier spielen. Müller könnte man doch auch wunderbar als Joker zumindest noch einsetzen. Das ist doch auch ein Spieler, der sich klaglos auf die Bank setzt. Aber gut, die sportliche Sache ist das eine. Das andere sind die Stilfragen. Und die standen ja nun mal im Vordergrund. Und Löw hat es wieder mal geschafft, verdiente Nationalspieler unwürdig zu verabschieden oder ja einfach auch zu verärgern. Und ich kann das verstehen, wenn man als Spieler lange davon ausgeht, dass man Teil der Nationalmannschaft ist und bleibt. Ja, da wurden ja noch VW-Spots, also Werbespots abgedreht bis vor kurzem. Und dann in der heiklen Saisonphase von Bayern München dann einfach mal so einen Besuch abgestattet bekommt, flankiert von einer Pressemitteilung und das alles in Karl-Heinz Rummeniges Büro. Also er hat so viel in der B-Note falsch gemacht, dass er jetzt mit der Kritik leben muss.
Tobi, siehst du das genauso?
Nein, nicht in allen Punkten. Also ich gehöre sicherlich nicht zu Team Jogi Löw. Im Gegenteil, wenn es nach mir geht, hätte sich auf der Position schon vor vielen, vielen Jahren was ändern können. Ich wunderte mich auch tatsächlich über den Zeitpunkt. Das ist jetzt nicht bezogen auf das bald anstehende Spiel gegen Liverpool. Das ist mir persönlich und Jogi Löw wahrscheinlich auch nicht so wirklich wichtig. Also Löw hat es ja, da sind wir uns, denke ich mal, einig, jetzt gewählt und nicht erst in 2 Wochen, wenn es dann tatsächlich Länderspielpause ist, um diese Fragen vorab schon zu Ende diskutiert zu haben. Also ich glaube, dass das war von aus seiner Sicht ein relativ guter Zeitpunkt, ihn jetzt zu machen, im Vergleich zu in 2 Wochen. Was ich nicht verstehe, ist, warum nicht das Ganze nach dem Turnier im Sommer, also im letzten Sommer, zu machen. Das ist der Moment, wo er sich doch auch hingesetzt hat, warum mache ich das hier, wie geht das weiter? Da war der Druck natürlich riesengroß. Da hieß es ja, oder da war es ja auch nicht unrealistisch, dass Jogi Löw vielleicht seinen Job auch tatsächlich verliert. Da gab es diese Nations League Spiele gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Natürlich wollte er da nochmal mit dem arbeiten, wo er weiß, was er kriegt oder zumindest davon ausgeht, dass er was Vernünftiges kriegt und hat die Jungs deshalb dann nicht kalt gestellt. Es ist eine schwierige Situation, dass man das jetzt beim FC Bayern gemacht hat, finde ich alles nicht so dramatisch. Das ist doch so pragmatisch. Also du kannst ja alle 3 in 5 Minuten kurz durchbesprechen und dann ist das Thema erledigt. Ob das jetzt das Büro von Karl-Heinz Rummenigge ist, ja, weiß nicht. Also ich war überrascht, als es diese Pressemitteilung kam oder als diese Mitteilung kam, dass alle 3 raus sind. Ich finde, es wurde jetzt nicht von Oliver eben, sondern grundsätzlich in der Diskussion viel zu oft vermischt, dass immer alle 3 gleich in einen Topf geschmissen wurden, sowohl was die Aussage angeht, dass es richtig, dass Löw sie rausgeschmissen hat oder das ist falsch, als auch ja, was die Perspektive von denen angeht. Also ja, Marco Reus, Oliver hat es gerade gesagt, der ist genauso alt wie Thomas Müller und Marco Reus soll jetzt, der Marco Reus, der immer verletzt ist übrigens, soll jetzt dann der große Heilsbringer vielleicht werden und Thomas Müller wird nicht mehr gebraucht. Also das habe ich sportlich nicht so ganz verstanden, dass das immer alles zusammengemischt wird. Wie es dann am Ende abläuft und ob die Innenverteidiger, die wir haben in der Zukunft, ob die wirklich besser sind als ein Mats Hummels nicht mehr auf seinem besten Niveau und ein Boateng vielleicht ein bisschen weiter weg von seinem besten Niveau. Da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, das könnte Jogi Löw noch arg auf die Füße fallen, dass er da ja zukünftig mit einer Innenverteidigung rangeht, die nicht mit dieser großen Erfahrung aufwarten kann.
Das möchte ich ergänzen. Natürlich hätte ich es auch sozusagen besser gefunden, wenn Löw das im letzten Sommer getan hätte, um eine neue Mannschaft aufzubauen. Das hat er versäumt. Offenbar war er da nicht überzeugt von dieser Idee. Überhaupt vermisse ich in der ganzen Sache bei Löw und seiner Führung die Überzeugung. Denn jetzt ist ja wieder ein halbes Jahr verloren gegangen, in der er eine neue Mannschaft hätte aufbauen können, auf die er jetzt setzt. Er hat also Zeit verloren. Und das ist ein Fehler, den Löw schon seit Jahren macht, dass er zwischen den Turnieren so hin und her schwankt. Ja, da spielt mal der, da spielt mal der. Ich erinnere mich an ein Testspiel im März gegen Brasilien, ein wichtiges Testspiel, wo er eigentlich die komplette A-Mannschaft nach Hause geschickt hat. Das ging dann auch verloren. Das sind so Chancen für einen Bundestrainer, die er liegen lässt. Das sehe ich jetzt auch hier wieder, dieses Muster. Aber nochmal, selbst wenn er gesagt hätte, ich warte die Nations League ab, er hätte also spätestens in der Winterpause diesen Schritt vollziehen müssen, Und er hat eben nicht noch 2 Wochen Zeit gehabt, Tobi, da möchte ich widersprechen. Das war wirklich die allerletzte Möglichkeit. Diese Woche kann er schlecht in München aufkreuzen, da kriegt er die Spieler nicht, wo Champions League ist. Und das wäre natürlich ein noch größerer Affront gewesen. Und am Freitag muss er nominieren. Also es war er hat es rausgeschoben bis zum Letzten und das passt auch zu ihm. Es sind unangenehme Gespräche, er macht das nicht gern. Das kann man auch menschlich finden, aber ich habe dann doch andere Ansprüche an eine Führungskraft.
Ja, hätte die Dreier einfach nicht einladen können, ne, Freitag. Dass er einfach, ja, dass er den Kader bekannt gibt und dann genau. in so einer kleinen Nebennote in unserer Pressemitteilung steht dann, dass die 3 Spieler zukünftig auch nicht mehr genannt werden. Also, ja, insgesamt sieht es nicht gut aus und wie gesagt, ich bin kein großer Jogi Löw-Fan und finde aber, dass das Geschrei im Moment, weiß nicht, vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen unangebracht, dass das da...
Naja, aber wer schreit? Ne? Das sind die Spieler, das ist Müller, das sind Boateng in Ansätzen, das ist auch Hummels, das sind jetzt aber auch Kimmich und Kovac und Bayern München und Dieter Hecking hat auch kritisiert. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt von den Medien gemacht ist, sondern er hat da seine wichtigsten Teile, ehemaligen Spieler, aber auch aktuelle Spieler, haben sich öffentlich kritisch geäußert. So, das ist. Das
wird ihm auch auf die Füße fallen, ja, das denke ich auch.
Also, das ist, selbst egal wie Journalisten das finden, die Beteiligten finden das scheiße. Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen. Und das ist ihm misslungen.
Ich finde es doch super für uns. Dann haben wir was zum Diskutieren und können das aufgreifen. Ich glaube, Uli Hoeneß hat sich ja noch gar nicht geäußert. Der war so erbost, dass er sich noch nicht getraut hat, sich zu äußern. Das finde ich auch, das ist beachtlich.
Ja, das ist Spekulation, ob er tatsächlich erbost war oder ob Bayern München vielleicht ja auch mit einigen dieser 3 Spieler, ich weiß nicht, ob mit allen, aber in der Innenverteidigung wird sich ja bei Bayern München offenbar was tun in der nächsten Saison. Und es kann durchaus sein, dass einer oder auch 2 von denen nicht mehr bei Bayern sind. Boateng wollte ja ohnehin schon weg. Deswegen weiß ich gar nicht, ob Uli Hoeneß so auf die Pauke hauen wird, wenn er andere Pläne hat.
Ja, das könnte ich mir in der Tat auch vorstellen und ich glaube, das ist auch genau das, was du ja auch, Tobias, zu Recht kritisiert hast, dass die 3 immer in einen Topf geworfen werden, wenn man diese Entscheidung kritisiert und man muss das aber dann schon differenziert betrachten und da kann man eben bei Jerome Boateng schon Dinge erkennen, die einen zumindest zu der Annahme kommen lassen können, dass er nicht mehr auf dem Hoch seiner Leistung ist. Bei Mats Hummels ebenso, wenn man ihn grundsätzlich kritischer sieht wie Oliver, dann sowieso schon per se. Und Thomas Müller spielt dann aber nochmal so eine Sonderrolle, weil er eben ein Spielertypus ist, den es so nicht nochmal gibt, der auch von der Bank hinweg dem Spiel etwas geben kann und weil er zumindest nach meinem Dafürhalten auch eine andere Bindung zur Nationalmannschaft gezeigt hat. Also so schlecht das Turnier 2018 war, hat man vor allem einem Spieler wie Thomas Müller angemerkt, dass es nicht daran lag, dass er da mit einer zu laxen Einstellung reingegangen ist. Vielleicht war es dennoch nicht die richtige Einstellung, aber er hat das Ausscheiden nicht leicht genommen. Und dann so jemanden die Tür komplett zuzumachen, das ist schon eine Radikalität, die hinterfragbar ist. Gut, jetzt ist aber dann halt die Frage, wenn wir aufs Spiel kommen, Bayern gegen Wolfsburg. Oliver, glaubst du denn, dass das Zufall war, dass alle 3 jetzt in der Formation standen? Oder anders gefragt, gibt es sportliche Gründe dafür, dass Niklas Süle auf der Bank saß?
Also, seien wir ehrlich, also ohne die Aktion von Löw hätte Bayern gegen Wolfsburg doch keine Chance gehabt.
Ja, der hat die wieder richtig angefeuert. Vielleicht wollte er das Meisterschaftsrennen entscheiden, weißt du?
Also, wahrscheinlich hat es die Spieler gereizt, das verstehe ich, ja, das ist menschlich. Nicht umsonst hat sich sozusagen eine gewisse, also haben wir letztes Jahr gesagt, halt eine gewisse Selbstgerechtigkeit war zu beobachten in der Nationalmannschaft. Und natürlich ist es so, wenn man lange Zeit Pfründe aufgebaut hat, wie die 3, dann setzt man ein bisschen Fett an, ja. Und dann tut sowas vielleicht nochmal kurzfristig gut. Ich glaube jetzt nicht, dass das entscheidend war gegen Wolfsburg. Vielleicht wären es nur 5 Tore gewesen statt 6. Ein dauerhafter Effekt sehe ich da auch nicht. Die Wolfsburger haben gezeigt, dass sie eigentlich keine Mannschaft sind, die in den Europapokal gehört, sondern tatsächlich eher Bundesliga-Durchschnitt.
Aber Kann mir denn das jemand von euch beiden erklären, warum Wolfsburg ja jetzt auch nicht zum ersten Mal so zusammengebrochen ist? Also dass man mit einem Doppelschlag mal 0-2 hinten liegen kann nach einer gar nicht so schlechten Anfangsphase, okay, das passiert. Aber diese Tore in der 76., der 82. und der 85. Minute, wo aus einem 3-0 ein 6-0 für die Bayern wurde und die so einfach in ihrer Entstehung waren, wenn man lästern möchte, könnte man sagen, sogar Franck Ribéry durfte da dreimal die Vorlage geben. Wie kommt es, Tobi, dass Wolfsburg so oft gegen Bayern vor allem so auseinanderfällt?
Also natürlich, weil Bayern eine sehr gute Mannschaft ist, die offensichtlich an diesem Tag auch noch Lust hatten. Dann, du hast es ja gesagt, Ribéry wurde eingewechselt, wollte glaube ich auch nochmal zeigen, dass er ein bisschen was kann, hat die drei Tore vorbereitet. Auf Wolfsburger Seite kann ich es dir aber ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also ich bin ja grundsätzlich Verfechter der Meinung, verlier lieber einmal 6-0 in München, als dass du immer diese 1-0-Dusseldinger verlierst oder meinetwegen auch 3-2 zu Hause verlierst. Aber du tust dir natürlich auch wenig Gefallen damit. Du musst das dann schon loswerden nach so einem Spiel. Weil ich glaube, die Rückfahrt, das zieht sich, die Mannschaft vergisst das nicht, dass man sich wirklich so hat abschlachten lassen. Und die letzten drei Tore, da war ja auch wirklich gar keine Gegenwehr mehr. Ne? Also die Wolfsburger, ja, die haben mal zugeguckt. Ne? Ich glaube, in irgendeiner Zusammenfassung gab es eine schöne Szene, wo ein Wolfsburger nochmal so jemanden geschubst hatte vom FC Bayern. Ich weiß gar nicht, welcher es war. Aber selbst das war so lieblos, so wenig enthusiastisch, dass ich gedacht habe, wow, die haben gar keinen Bock. Die haben noch nie in München gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist doch eine Vollkatastrophe, wie man so, ja, so negativ und so devot in ein Spiel reingehen kann. Ja, es ist der FC Bayern, aber Wolfsburg kommt ja jetzt auch nicht gerade aus einer schlechten Phase. Die haben ja, eigentlich lief es ja ganz gut und alle waren ganz angetan und Labbadia hier und das ist alles so schön und so. Letzte Saison war es im Vergleich deutlich schlechter. Ich kann es mir nicht erklären, wie solche Leistungen zustande kommen, dort 6-0 verlieren, wenn man, ja, Olli hat es gerade gesagt, zumindest so ein bisschen Europapokal-Ambitionen noch aufblitzen muss.
Das ist die VW-Connection natürlich. Die helfen sich gegenseitig. Naja, im Ernst, also Wolfsburg stand nach der Hinrunde, glaube ich, auf 5 oder war es 6, korrigiert mich, aber es war in der Hinrunde schon zu erkennen, naja, da waren aber auch echt ein paar Glückssiege dabei. Es war natürlich viel besser als in den Jahren davor, aber da habe ich jetzt keine Mannschaft gesehen, die irgendwie in den Europapokal gehört oder sogar noch in die Champions League. Und so alles heiter ist da ja nicht, ne? Also offenbar werden Schmadtke und Labbadia nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch nicht förderlich. Und man muss ja auch sagen, Bruno Labbadia, überall wo er war, ging es erstmal gut los. Ja, selbst beim HSV. Dann setzte der Labbadia-Effekt ein. Ja, also länger als ein Jahr, vielleicht manchmal sogar noch kürzer, war dieser Trainer nirgendwo erfolgreich. Vielleicht haben wir jetzt die Rückkehr des Labbadia-Effekts erlebt am Samstag.
Aber es gehören ja bei dieser Wolfsburg-Geschichte aktuell ja auch dann definitiv zwei Leute dazu und mit Jörg Schmadtke, der hat ja nun auch nicht den ersten Trainer, mit dem er sich nicht versteht. Ne? Also als Hannoveraner erinnere ich mich da blühend an die Geschichte mit Mirko Slomka damals. Das war ja ein Rosenkrieg in Perfektion und auch mit Peter Stöger war es dann zumindest hinten raus in Köln auch nicht mehr alles so ganz goldig und ruhig, sondern eher sehr unangenehm. Ich weiß nicht genau, das kommt mir sehr, sehr komisch vor in Wolfsburg da im Moment mit den beiden. Klar, es trägt aber Unruhe in die Mannschaft und in den Verein rein, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, aber vielleicht kriegen sie es ja hin, dass dieses 6-0 in München einfach ja als Ausrutscher zu sehen ist und wenn man sich die letzten Spiele anguckt, wie gesagt, das war völlig in Ordnung. Also ja. Die haben aktuell eigentlich eine gute Phase.
Ja, und in der Hinrunde war es ja auch diese Phase gegen Ende der Hinrunde. Von Ende November bis zur Winterpause hat Wolfsburg 5-mal gewonnen und 1-mal unentschieden gespielt. Man hatte da auch bis auf Leipzig und Frankfurt, das waren die ersten beiden überraschenden Siege, aber dann hatte man auch ziemlich dankbare Gegner und mit diesem Lauf hat man es ja dann ins europäische Geschäft geschafft, eben über den Winter hinweg. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich dieses Einzelfänomen Wolfsburg verliert mal wieder in München, wie hoch ich das hängen möchte. Also was mir aufgefallen ist, war, dass es in dem Moment, in dem Wolfsburg hoch angelaufen ist und Bayern auch versucht hat, im Spielaufbau schon zu stören, dass sie es da noch ganz gut hinbekommen haben mit wenigen Wacklern, aber dass sie immer tiefer standen. Also fast ein Meter pro Spielminute ging das irgendwie tiefer hinten rein. Und dann haben sie auch ihre Passsicherheit komplett verloren. Und worauf sie diesmal verzichtet haben, waren halt die langen, hohen Bälle auf Weghorst, was häufig sonst das Mittel der Wahl war, wenn der Gegner hoch anläuft. Das hat man auch gegen Freiburg zum Beispiel gesehen. Und ich hatte so das Gefühl, Wolfsburg war nicht sich selbst bei diesem Spiel. Und die Frage ist jetzt, wie nachhaltig das ist. Also ich bin da nicht ganz so kritisch wie du, Oliver. Ich finde schon, dass das Positionsspiel von Wolfsburg überdurchschnittlich gut ist in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob das dann fürs internationale Geschäft reicht, aber das ist mir mehr als Durchschnitt. Und ich finde auch, dass mit Weghorst vorne drin jemand steht, der überdurchschnittlich gut ist. Und es auch ein paar andere Spieler gibt, die sich jetzt daran so ein bisschen wieder hochgezogen haben. Also auch Maximilian Arnold spielt eine andere Saison als noch in den letzten beiden Spielzeiten. Gila Vogie ist sowieso total wichtig für diese Mannschaft, hatte jetzt in München auch nicht den besten Tag. Aber also ich traue Wolfsburg da schon noch mehr zu, auch wenn das jetzt sehr deutlich war in München.
Ich prophezeie einen spannenden Endkampf zwischen Wolfsburg und Hertha um Platz 9 und 10.
Okay, wir werden dich an deiner Prognose messen. Aber wenn wir bei Prognosen sind, Tobi, dann kannst du mir ja mal sagen, wie haben dir denn die Bayern in diesem Spiel gefallen? Ich meine, dass sie jetzt die Tabellenspitze mit diesem 6:0 wieder erklommen haben, zum ersten Mal seit dem 5. Spieltag übrigens, das ist natürlich so die Nebengeschichte, aber alle gucken ja auf das Liverpool-Spiel, bei dem ja einige der Beteiligten, nämlich Thomas Müller und Joshua Kimmich, nicht spielen können werden. Wo glaubst du, steht der FC Bayern?
Das wissen wir dann am Mittwoch, ne? Also, weil als die Auslosung war, das ist tatsächlich schon relativ lange her. Ich bin ja Freund dieses Achtelfinals, dass sich das ein bisschen auseinanderklamüsert und mehr Zeit hat, die Spiele einzeln zu gucken in der Champions League. Trotz allem hat es sehr viel verändert seit der Auslosung. Ich glaube, wenn man in dem Moment sich hätte festlegen müssen, hätte man ziemlich viel Geld auf Liverpool gesetzt. Inzwischen sehe ich das nicht mehr so einfach. Das liegt natürlich auf der einen Seite auch daran, dass Liverpool nicht mehr die Dominanz ausstrahlt, die sie damals noch ausgestrahlt hatten. Das kann man auch anhand der Tabelle in der Premier League ganz gut sehen. Aber natürlich auch am FC Bayern. Ja, 6-0, wir waren uns eben nicht ganz einig, wie hoch wollen wir das hängen gegen Wolfsburg, weil es dann halt irgendwie auch nur Wolfsburg ist. Aber Bayern hat, wenn man sich die Tabelle anguckt, die Lücke zum BVB geschlossen. Das tust du auf der einen Seite, weil Dortmund nicht so gut ist und nicht so viele Punkte holt wie am Anfang der Saison. Aber das tust du halt auch nur, weil du selber deine Spiele auch gewinnst. Und da muss ich sagen, FC Bayern im Moment überzeugt mich schon. Ich will mich nicht aus dem Fenster legen und sagen, dass sie mit Liverpool kein Problem haben werden, um Gottes Willen. Aber das ist, glaube ich, wirklich das, was man klassisch unter 50-50-Spiel erwarten kann, wo ganz, ganz viel auf Tagesform, auf Einzelsituationen, wie kommt man ins Spiel rein, wer macht das erste Tor, solche Sachen werden da dann am Abend entscheidend sein. Und wenn du die Prognose zur Bundesliga wissen möchtest, ich weiß, du siehst es nicht ganz so deutlich, aber ich glaube, Dortmunds Zug ist abgefahren, der FC Bayern wird wohl mal wieder Meister, da kommen wir nicht drum rum. Und irgendwie ist es, weiß ich nicht, bei dem Saisonstart dann schade und erschreckend und irgendwie auch, weiß ich nicht, bezeichnend für die Bundesliga, dass dann am Ende wahrscheinlich der FC Bayern trotz aller Probleme wieder Meister wird.
Ja, ich würde sogar noch eins drüber gehen, wenn Bayern jetzt wieder Meister wird und vielleicht sogar noch dann mit Vorsprung und wieder 3 Spieltage vor Schluss, wäre das eine Blamage für die Bundesliga. Wenn erstmal, wenn die zum 7. Mal Meister werden, ja, und kein Konkurrenz sich erhebt, ihnen die Stirn zu bieten. Und zweitens, in diesem Jahr, wo sie deutliche Schwäche zeigen, wo selbst Uli Hoeneß sagt, na, wir würden ein sozusagen Übergangsjahr in Kauf nehmen, das muss man nicht sozusagen total ernst nehmen und Wort für Wort glauben, aber die wissen selber, dass Bayern München jetzt gerade nicht die stärkste Saison erlebt. Und wenn dann wieder keiner da ist, der ihnen die Stirn bietet, dann wäre das wirklich schwach. Und dann, das ist nicht nur das Geld. Ja, es fehlt auch an Konzepten und an sportlicher Qualität und an Vision, wenn die Bundesliga das nicht hinkriegt. Das ist kein Problem. Also, das ist keine adressierte Kritik an die Bayern, sondern an den Rest der Liga. Es gäbe durchaus in Deutschland Vereine, die Ressourcen hätten, um zumindest in den Jahren da zu sein, wenn die Bayern schwächeln. Und so ein Jahr erleben wir schon. Und zum Liverpool-Spiel, 50-50 ist eine gute Prognose. Nochmal zum Hinspiel, ja, es wurde ja von einer Weltklasseleistung der Bayern geredet. Das sehe ich schon ein bisschen anders. Die Bayern haben natürlich sehr geschickt verteidigt und den Ball versteckt und Liverpool die Stärken genommen und eigentlich auch kaum Torchancen zugelassen, vielleicht mal von 10, 15 Minuten vor der Pause abgesehen. Da hätte schon auch klingeln können, aber das 0-0 war völlig okay, aber auf Kosten jeglicher Offensive. Ich habe Bayern also noch nie so defensiv und passiv und uninitiativ spielen sehen, ja, wie in diesem Spiel. Nicht mal zu Ottmar Hitzfelds Zeiten, wo sie auch sehr pragmatisch gespielt haben. Aber sozusagen ohne jegliche Torgefahr, also nur diese eine Aktion am Anfang, das wäre dann ein Eigentor gewesen. Mal sehen, ob das reicht und ob das, wenn sie dann offensiver werden, was sie sicherlich tun müssen im Heimspiel, ob sie das nicht, ob sie dann nicht hinten anfälliger werden. Ich finde, beide Mannschaften haben Schwächen gezeigt in dem Spiel und würde auch sagen, das haben sich nicht in die Favoritenrolle der Champions League gespielt. Es fehlt beiden Teams an Struktur und Handschrift durch den Trainer. Und ob Liverpool nochmal kein Tor schießt, weiß ich nicht. Und Bayern muss dann schon zwei schießen. Es ist ein gefährliches Ergebnis und das Hinspiel lässt, ich sehe Bayern zumindest nicht in der Favoritenrolle. Also Trubi auch nicht. Vielleicht sage ich sogar 49-51 Liverpool.
Mensch, da hat sich aber auch weit aus dem Fenster gelegt. Das ist auf jeden Fall interessant, wie viel wir bei der Besprechung des Spiels Bayern gegen Wolfsburg eigentlich nicht über das Spiel Bayern gegen Wolfsburg sprechen. Das spricht ja schon dafür, was für ein Sondereffekt das irgendwie ist, wenn die Bayern dann mal wieder zu Hause gegen Wolfsburg gewinnen, dass man auch dieses 6-0 dann irgendwie dann doch eher so ein bisschen en passant mitnimmt und der Blick geht sogar bei uns dann auch nach vorne auf Liverpool und schon bis zur Meisterschaft. Das sagt ja auch ein bisschen was drüber aus, was Bayern auf jeden Fall helfen würde, um diesen einen Transfer noch aus diesem Wolfsburg-Spiel hin zum Liverpool-Spiel zu machen, wäre eine ähnliche Leistung von Robert Lewandowski. Der hat die meisten Dribblings gewonnen, 4 Stück, 2 Tore gemacht, hatte 4 Abschlüsse, 3 davon kamen aufs Tor, hat auch noch eine Chance kreiert. Da kann man kann bei Robert Lewandowski auch immer Aktionen finden, an denen man meckern kann. Er hat sich aber in diesem Spiel gegen Wolfsburg jetzt form verbessert gezeigt, was aber auch ja sein Lieblingsgegner ist. Das könnte allerdings eins der wichtigen Dinge sein für diese Liverpool-Partie auch. Genau. Danach
auf jeden Fall mal Zeit für Robert Lewandowski wieder mal ein großes Spiel für Bayern zu zeigen.
Ach schön, jetzt hat es doch noch jemand gesagt. Ja, das ist natürlich wahr. Wir können uns das alles halbwegs entspannt angucken am Mittwochabend gegen Liverpool. Dann spielt Bayern noch zu Hause gegen Mainz 05 und muss mal gucken, ob die vorzeitig verliehenen Meisterehren dann auch wirklich gerechtfertigt sind. Und Wolfsburg wird es dann zu Hause Fortuna Düsseldorf empfangen, bevor man auswärts nach Dortmund reist. Und mit der Borussia aus Dortmund haben wir dann auch das zweite Team, über das wir jetzt dann sprechen wollen, beziehungsweise das dritte Team natürlich, da habe ich jetzt mal eben kurz Wolfsburg unterschlagen, Entschuldigung, den Tabellenzweiten nach einem 3-1 gegen den VfB aus Stuttgart, den Tobias aufgrund seiner Nähe zu Hannover 96 wahrscheinlich ein bisschen näher verfolgt hat. Dortmund ist mit einem neuen System und auch so ein bisschen Selbstbewusstsein nach zumindest einer starken Halbzeit gegen Tottenham angetreten. Zwischendurch drohte das Spiel nochmal zu wackeln, als Kempf die Reus-Führung ausglich, aber am Ende blieb der BVB in seiner Struktur und erzielte dann mit Alcacer und Pulisic noch 2 Treffer zum 3-1. Tobi, was glaubst du, welche Rolle spielt denn diese Umstellung auf dieses 4-1-4-1 beim BVB mit Witzel als alleinigem Sechser? Spielt es überhaupt eine große Rolle deiner Meinung nach?
Naja, also das Spiel gegen Stuttgart ist ja nun auch erstmal von Stuttgarts Ausrichtung her so, dass Dortmund Schwierigkeiten hat, Chancen zu kreieren. Stuttgart steht unfassbar tief hinten drin. Mhm. Die Dortmunder haben es versucht mit 5 Offensiven, die da gespielt haben. Dazu dann noch Hakimi und Wolf, die beiden Außenverteidiger. Das waren ja auch keine echten Außenverteidiger. Das waren ja schon halbe Stürmer, die dann ja fast sich nur in Gegners Hälfte rumgetummelt haben. Stuttgarts Plan ist, fand ich, gar nicht so schlecht aufgegangen. Und Dortmund hat sich wirklich die Anfangszeit recht schwer getan. Stand ja zur Halbzeit auch noch 0-0. Aber am Ende siehst du halt, also klar, es war der Elfmeter, der so ein bisschen der Büchsenöffner war, das Foul da von Castro an Sancho. Und am Ende siehst du dann aber, dass Dortmund ruhig geblieben ist, die auch nach dem Ausgleich versucht haben, einfach ihre Automatismen oder das, was sie können, dieses schnelle Spiel, kurze Pässe, sich durchspielen. Das klappt einfach. Irgendwann klappt es gegen diese Stuttgarter Abwehr. Und von daher, ja, das war eine sinnvolle Umstellung. Das war gut. Sie haben viel Ballbesitz gehabt. Anfangs nicht genug draus gemacht. Aber am Ende, finde ich, war das Wichtigste, dass sie die Ruhe bewahrt haben. Und dann, ja, auch am Ende, glaube ich, völlig in der Höhe sind wir uns einig. 3-1 gegen Stuttgart geht in Ordnung.
Ich finde, Dortmund spielt gar nicht so viel anders als in der Hinrunde. Auch gar nicht so viel schlechter. Mhm. Die Mannschaft hat Probleme mit parkierte Bus, wie Lucien Favre sagte. Also wenn Mannschaften sich hinten reinstellen, in der Hinrunde gab es 0-0 in Hannover, das war grausam. Oder gegen Brügge kein Tor. Kräuter Fürth, Union Berlin, keine großen Chancen. In Düsseldorf verloren. Das sind nicht die Gegner von Dortmund. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel gegen Freiburg. Da hat auch ein völlig unnötiger Elfmeter gegen Sancho zum 1-0 geführt. Und dann hat Dortmund in der Nachspielzeit noch ein 2-0 im Konter gemacht. Und das war jetzt so ähnlich. Dortmund hat einfach Probleme, gegen tiefstehende Mannschaften durchzukommen. So, das war in der Hinrunde schon so. In der Rückrunde ist es genauso. Ich glaube, Dortmund hat am Anfang der Rückrunde einfach dadurch gelitten, dass Reus sich verletzte und dass Alcacer wieder mal die Vorbereitung nicht mitmachen konnte. Ja, der kam ja schon unfit im August nach Dortmund und hat sich dann ja wieder verletzt im letzten Spiel und fiel dann wochenlang aus. So, und wenn die beiden wieder auf Touren sind, dann genügt deren individuelle Klasse zusammen mit Sancho beispielsweise dann meistens gegen die meisten Bundesliga-Gegner, um 2-3 Szenen zu haben, um das Spiel zu gewinnen. So, das ist also ein bisschen die Erfolgsstrategie von Dortmund. Und wenn jetzt Mannschaften wieder ein bisschen mehr mitspielen, glaube ich, dann sieht Dortmund auch besser aus. Die Frage ist, wird das so sein? Oder stellt sich jetzt Hertha im nächsten Spiel auch so rein? Denn die Mannschaften begreifen natürlich, wie es geht. Man hat es auch gegen Tottenham gesehen, eine Mannschaft, die nur verteidigt, fast nur verteidigt. Und Dortmund hat schon ein paar Torchancen, aber auch nur so Halb- und Dreiviertelchancen und kommt zu wenig durch, macht zu wenig aus Ballbesitz, weil sie dann in entscheidenden Momenten an Präzision verlieren, an Tempo. Und auch Witzel verteilt die Bälle gut, aber kommt ja eigentlich nicht an einem Gegenspieler vorbei, zieht nicht an einem Gegenspieler vorbei. Also das ist kein Präzisionswerk, Borussia Dortmund.
Ja, vielleicht wird da diese Umstellung, also mir hat das nicht so schlecht gefallen, dieses 4-1-4-1, vor allem, weil es eben die Möglichkeit bietet, Reus, Götze und Alcacer gleichzeitig auf den Platz zu stellen. Und ich finde, gerade Götze hat in dieser Position, wo er dann häufig in Halbräumen und zwischen den Linien unterwegs war, ein sehr gutes Spiel gemacht gegen den VfB. Natürlich auch, also das 1-0 war extrem wichtig, ab dann erst gab es die großen Chancen. So viel Wahrheit gehört zu diesem Spiel auf jeden Fall dazu. Aber ich fand, dass Götze gerade offensiv der wichtigste Mann beim BVB ist. Kann natürlich sein, dass Reus da jetzt dann irgendwann ihm wieder den Rang streitig macht. Aber das hat mir gut gefallen. Ist oft ins Dribbling gegangen. Also 8-mal hat er es probiert. 4-mal ist er dann auch am Gegenspieler vorbeigekommen. Das ist aber bei diesen Sechsern, über die wir gleich auch noch sprechen können beim VfB, gar kein so schlechter Wert. Hat viele Szenen eingeleitet, hatte sehr, sehr viele Ballkontakte. Er war eigentlich der wichtigste Mann vorne im Angriffsdrittel. Hatte mit 108 Ballkontakten deutlich mehr als Reus mit 69. Und das finde ich interessant. Und wenn dann Alcacer es muss ja nicht die alte Torgefährlichkeit sein mit diesen absurden 12 Minuten von Tor zu Tor. Wenn er zu einer normalen Abschlussstärke kommt, eines normalen Mittelstürmers, dann würde das vielleicht schon reichen, auch gegen so tiefstehende Gegner. Also ich bin da ein bisschen optimistischer, muss ich sagen.
Ich glaube auch, dass Dortmund wieder die meisten Spiele gewinnt und denke, dass sie auf das Spiel in München ankommen auch. Ich sehe sie da jetzt nicht als Außenseiter. Weil ich jetzt Bayern München auch nicht so überragend sehe, wenn sie jetzt auch 11 Tore geschossen haben und deutlich sozusagen im Aufwind sind. Aber das würde ich sagen, das könnte so eine Art Endspiel werden. Bei Götze werden wir uns, glaube ich, nicht ganz einig. Ich finde schon, dass das sehr viele Nachlässigkeiten immer noch im Spiel sind, dass er natürlich eine super Ballbehandlung hat auf engem Raum. Aber doch auch sozusagen wenig Torgefahr von ihm ausgeht. Also wenn Götze zum Schuss ansetzt, dann schalte ich meistens um. Ja? Also dieses Spiel in Nürnberg hatte so viele Chancen auf dem Fuß. Ja. Ich war im Stadion und dachte so, Mensch, da muss doch jetzt mal einer sitzen. Aber das waren Gewaltroller, die dann auch einfach so, dann ging es 0-0 aus.
Ja, da finde ich aber auch Götze in der zurückgezogenen Position besser, weil da würde ich dir zustimmen, wobei dieses Nürnberg-Spiel würde ich wegen Groteskheit der Ereignisse dann fast ein bisschen einklammern, also es war ein Privatduell zwischen Martenia und Götze, aber Götze gefällt mir gerade als der Mann, der den Pass vor dem Torabschluss spielt, am besten, weil da hat er, also der erste Blick geht immer, kann ich den Ball hinter die Linie spielen, und das ist dann egal, ob das lange, hohe Bälle sind, wie gegen Augsburg, zweimal wunderbar gemacht, oder ob das so tolle, flachgeschlagene Vertikalbälle sind, die dann von so einem diagonal einlaufenden Stürmer angenommen werden. Da gab es auch eine Szene gegen den VfB. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, das braucht der BVB. Eben gegen diese tief stehenden Gegner brauchst du jemanden, der sofort, wenn er den Ball bekommt oder im besten Fall auch schon davor, guckt, wie komme ich hinter die Linie irgendwie. Und der dann auch die technischen Fähigkeiten hat, diesen Pass zu spielen. Und da gefällt mir Götze gut. Ich finde auch, er ist nicht der große Torjäger nach vorne.
Aber es ist doch für Dortmund, dass er diese Option, also Reus und Götze haben, dass sie die Möglichkeit haben, zwei Spieler, die ja die Kreativität reinbringen können, jetzt gesund zu haben, also Reus vielleicht noch nicht bei 100% wieder, aber zumindest nah dran. Ich glaube, das ist für Dortmund durchaus die Option, und wenn das Bayern-Spiel hier schon angesprochen wurde, natürlich, das ist ja dann wieder ein Gegner, der, so gehe ich jetzt erstmal davon aus, selber auch was zum Spiel beitragen wird, im Gegensatz zu Stuttgart, im Gegensatz zu Augsburg, im Gegensatz zu Nürnberg, die natürlich logischerweise sagen, macht ihr mal und guckt mal, ob ihr irgendwas hinkriegt. Und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieses Spiel in München da, ja, dass das ein schöner, heißer Tanz wird und Dortmund sehr, sehr viel Freude an dem Spiel haben wird.
Das glaube ich auch. Aber bevor wir jetzt schon wieder so weit in der Saison nach vorne blicken, lasst uns kurz noch bei diesem 3-1 bleiben und mal über den VfB sprechen. Oliver, wie haben dir die gefallen? Es gab noch die Chancen auch aufs 2-2 durch Kabak. Ansonsten offensiv nicht so arg viel. Eine Gonzales-Chance noch in der ersten Halbzeit. Defensiv ja aber, haben wir ja auch schon besprochen, stark verbessert. Wie schätzt du die Situation beim VfB ein?
Also sie haben, sagen, sich hinten reingestellt und darauf vertraut, dass Dortmund damit Probleme bekommt, und dann so ein Konter pro Halbzeit, ja. In der ersten Halbzeit wäre es fast gut gegangen. In der zweiten haben sie in einer Szene dummerweise einen Elfmeter gemacht, sonst wäre Dortmund wahrscheinlich noch lange angerannt. Und haben dann die Anfälligkeit bei Standards ausgenutzt und bei Kopfbällen auch. Es wäre ja fast noch das 2-2 gefallen. Also meine Güte, dass man da jetzt, ich wäre jetzt mit Lob auch zurückhaltend für so einen Fußball, der darauf baut, dass der Gegner gegen eine Wand rennt. Naja, okay, das sagen wir, es ist Realismus. Dort Stuttgart muss die Punkte woanders holen. Und da sind die Konkurrenten Augsburg, die wieder erstarkt sind, und Schalke, die wahrscheinlich noch realistischer sind einzuholen. Ja, und Stuttgart ist eine große Enttäuschung in der Saison, und auch Weinzierl ist eine Enttäuschung. Das kann man nicht anders sagen. Nur weil sie jetzt mal letzte Zeit wieder mal ein bisschen Aufwind haben, das müssen sie bestätigen. Wie viele Punkte hat Stuttgart? 19? Ja, also 19. Das ist schon sehr dürftig. Und ja, für den Fußball, wie sie in Dortmund gespielt haben, haben wir sie jetzt genug gelobt, finde ich.
Tobias, möchtest du noch Lob oder möchtest du Tadel drauflegen auf die Analyse?
Nee, ich lasse das mal genauso stehen und erinnere daran, dass Stuttgart am letzten Spieltag 5-1 gewonnen hat und auch nicht weiß, wie das gegen Hannover funktioniert hat. Davon hat man dann nicht mehr so viel gesehen, außer tatsächlich beim Tor der Stuttgarter nach dem Standard. Und da sah Dortmund beim Standard aus, wie Hannover 96 beim Standard aussieht. Ja. Ziemlich fertig. Das war ganz schwach verteidigt, und da muss Dortmund natürlich aufpassen. Das sind ja diese billigen, unnötigen Gegentore, die einfach auch nicht sein müssen. In dem Fall ist es gut gegangen für Dortmund, aber ich glaube, da sollten Sie vielleicht nochmal sich Videos angucken, die nicht aus Hannover stammen.
Okay, dann loben wir den VfB weniger, als ich es erwartet hätte. Sie haben jetzt dann Hoffenheim zu Hause vor der Brust, bevor Sie zu Frankfurt reisen, und Dortmund, wie schon angesprochen von Oliver, werden jetzt dann auswärts bei Berlin spielen dürfen, bevor man zu Hause den VfL Wolfsburg bekommt und dann mal gucken kann, ob man da an der Tordifferenz schrauben kann, wenn es denn so ähnlich gut laufen sollte wie bei den Bayern gegen Wolfsburg. Mein Gott, jetzt blicke ich auch schon die ganze Zeit nach vorne. Lasst uns doch nochmal zurückblicken und wir machen weiter mit dem Tabellendritten. Also wir haben jetzt Bayern und Dortmund, beide punktgleich bei 57 Punkten. Dahinter Rasenballsport Leipzig, jetzt schon mit 11 Punkten Abstand, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Und wenn man über dieses 0:0 gegen den FC Augsburg spricht, dann muss man sich erst eine Reihe von Namen zu Gemüte führen. Lute, Giefer, Roveleo, Oxford, Staffelidis, Jakob, Framberger, Moravec, Hahn, Finn Bogason, Schieber und Schi. Sie alle konnten gegen RB Leipzig nicht für den FC Augsburg spielen. Das waren 12 Spieler, falls ihr nicht mitgezählt habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dennoch holt der FCA mit einer sehr defensiven Taktik, für die Oliver sie wahrscheinlich nicht loben wird, einen Punkt. Und Leipzig muss sich fragen, was macht man seinerseits gegen tiefstehende Gegner? Also ähnliche Problematik wie bei Borussia Dortmund, nur mit 11 Punkten weniger. Tobias, wie hast du dieses Spiel gesehen? Wie ordnest du es ein?
Ich habe es Gott sei Dank nur in der Konferenz gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, 90 Minuten hätte ich mich schwer getan, das Ganze zu genießen. Es war genau so, wie du es gerade gesagt hast. Leipzig hat sich unfassbar schwer getan. Die haben, ich fand, relativ viele Chancen tatsächlich rausgespielt. Ich glaube, Expected Goals wäre 2,35. Mhm. Augsburg dagegen 0,18. Das ist natürlich, sagt ganz, ganz viel über dieses Spiel aus, was gerade auch Augsburg nach vorne gemacht hat. Und am Ende ist Leipzig auch wirklich immer wieder an dem Torwart gescheitert von Augsburg, Kobel, Gregor Kobel, der ja aus, ich glaube, Hoffenheim gekommen ist im Winter. Und jetzt da der dritte Torwart ist, der dieses Jahr spielt, Giefer und ich glaube Lute waren es, die sich die Hinrunde so ein bisschen aufgeteilt haben. Mega zufrieden war auch keiner mit denen und dann hat man halt aus Hoffenheim mal einen kurz ausgeliehen. Das funktioniert offensichtlich ganz gut. 21 Jahre ist, glaube ich, Bundesliga-Debüt gewesen und läuft oder lief gegen Dortmund schon richtig warm und hat gegen Leipzig das auf jeden Fall nochmal unterstrichen. Leipzig hat es, es ist nicht so, dass sie es nicht versucht hätten. Und wie gesagt, sie hatten die Chancen auch genug rausgespielt. Timo Werner hat man halt gemerkt, da fehlt irgendwie noch so ein kleines bisschen, was die Chancenverwertung dann am Ende angeht. Sagen wir mal so, das war von Augsburger Seite wahrscheinlich das einzig Richtige, was sie machen können. Denen helfen nämlich im Moment einzelne Punkte weiter da unten, weil einfach auch Stuttgart, Hannover und Nürnberg brauchen wir nicht drüber zu reden, die holen ja noch viel weniger Punkte. Die Augsburger, die sammeln einen Punkt nach dem nächsten und am Ende reicht es dann wahrscheinlich ja mindestens für Platz 16, vermutlich sogar für Platz 15, wenn Stuttgart nicht nochmal Fahrt aufnimmt. Und deshalb machen die das in meinen Augen auch völlig richtig, dass sie nach Leipzig fahren und sagen, okay, wir wollen hier nichts anbieten, einfach nur hinten stehen. Ich glaube, bei whoscored.com kann man sich doch immer so wunderbar diese Position angucken, wo die Spieler im Schnitt gestanden haben und da stehen halt bis auf einer alle in der eigenen Hälfte und bei Leipzig ist es quasi genau andersrum. Die Torhüter mal ausgenommen. Und das sagt sehr, sehr viel über das Spiel aus. Alles auf ein Tor. Aber am Ende, ja, gibt es, glaube ich, solche Tage, wo es einfach nicht funktioniert.
Oliver, jetzt hast du ja vorhin schon eine Kritik geübt an dem Rest der Liga, der es nicht vermeintlich nicht schafft, in dieser Saison die Schwächephase von Bayern auszunutzen. Muss man da dann Leipzig in solchen Spielen gegen tiefstehende Gegner mit einbeziehen in die Kritik?
Ja, unbedingt. Also RB Leipzig können ja schlecht sagen, bei uns fehlen die finanziellen Mittel, um mitzuhalten. Ne? Das ist ja durchaus ein hoher Ressourceneinsatz vorhanden. Und dass die jetzt wieder 12 Punkte sind, hinter Bayern stehen und hinter Dortmund, müsste ja nicht sein. Ich muss sagen, mir ist der Fußball von Ralf Rangnick schon immer zu simpel gewesen. Die Fußballdenke, so, das ist, wo wir warten auf die Fehler des Gegners, um das dann auszunutzen, mit viel Physis, mit viel Einsatz und Kraft und Tempo und schnell abschließen. Ja, das ist ein Element des Fußballs, aber Fußball verlangt auch mehr. Und das hat man am Samstag wieder mal gesehen. Bei RB Leipzig hat Probleme im Spiel mit dem Ball, kreativ zu sein. Timo Werner ist dann auch, hat einfach auch Schwächen gegen Mannschaften, die tief stehen und die Räume zumachen. Und von Kunja bin ich auch enttäuscht. Der war also wie ungesteuert und das ist kein strategischer Fußball gegen solche tiefstehenden Gegner. Und im Endeffekt hätte ja Augsburg fast noch das 0-1 gemacht. Die beste Parade bei dem Spiel fand ich die von Gulaschi gegen Gregoritsch. Ja. Der hat den Leipziger noch den Punkt gerettet. Und man hat die ja, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Sabitzer hat ja dann auch sich mit dem Trainer so ein bisschen angelegt. Er sagte, ja, uns hat die Kreativität gefehlt. Ich glaube, er meinte zum Beispiel Forsberg, den ich wirklich auch für einen guten Fußballer halte. Der kam in dem Spiel erst in der 60. Minute.
Was aber früh ist für Ralf Rangnick.
Was,
glaube ich, sonst eher später.
Genau, aber gegen so einen Gegner, das hätte man doch antizipieren können, dass die sich hinten reinstellen. Und dann braucht man einen Mittelfeldspieler mal, der den Ball verteilen kann, der mal ins 1 gegen 1 geht, einen Stürmer einsetzt mit einem schönen Pass, mal den Ball hält, mal was Überraschendes tut. Also all das, was nicht im Lehrbuch von Ralf Rangnick steht. Und ja, es kam da ja wohl auch zu einem klärenden Gespräch nachher, ob der Konsens wirklich da ist zwischen Spieler und Trainer, weiß ich nicht. Aber er war zumindest mal kurz öffentlich sichtbar. Ja, also Leipzig, finde ich, könnte noch mehr machen. Jetzt sagen, ich ein großer Fan bin von des Red Bull-Konstrukts und mich jetzt riesig freuen würde, wenn Leipzig deutscher Meister werden würde. Aber die Chance, den anderen beiden Teams vor ihnen Konkurrenz zu machen, die wären locker da.
Vor allem ja bei dieser Abwehr. Also die Abwehr ist sehr stabil, auch wenn es diese eine Chance gab von Gregoritsch. Ja. Aber mit 20 Gegentreffern immer noch mit weitem Abstand die Beste der Liga. Das darf man nicht vergessen. Ich bin bei diesem einen Spiel so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil da so gut das Augsburg auch gemacht hat, einfach auch sehr viel Pech im Abschluss mit dabei war bei Leipzig. Also zum Teil auch fehlende Präzision, da kann man dann auch eine Qualitätsfrage aufmachen, könnte man ganz super streiten, ob Paulsen oder Werner da dann, wer da die größeren Qualitäten hat oder Augustin, von dem man ja gar nicht mehr so viel sieht jetzt bei Leipzig. Aber auf der anderen Seite gab es eben zum Beispiel auch diese Chance, wo sich Philipp Max da in den Schuss von Sabitzer wirft und das ist dann, ja, also da hat Augsburg dann an der Stelle auch dann das Glück des sehr defensiv Tüchtigen gehabt und in einem normalen Spielverlauf gewinnt das Leipzig dieses Spiel und dann holen die eben 3 Punkte und haben eben nicht diese 11, sondern 8 Punkte Rückstand auf die anderen beiden da vorne, das ist dann immer noch eine Nummer. Nee, es sind 11 Punkte. Sie haben 46 Punkte und die anderen beiden 57.
Aber einen haben sie ja geholt. Sie könnten ja nur noch 2 Punkte mehr.
Das ist korrekt. Das ist korrekt, ja. Da hast du mich erwischt. Das stimmt natürlich. Also 9 Punkte. Aber deswegen, die Probleme sind bekannt. Nee, werden sie auch nicht Meister.
Dann ist es halt, da hat Oliver auch vollkommen recht, dann ist es halt wirklich zu wenig, um am Ende Meister zu werden. Ich weiß, klar, wollen wir alle mal Meister werden und so, aber ich glaube aber auch, dass Leipzig realistisch genug ist, das im Moment einschätzen zu können. Also ich glaube nicht, dass die in die Saison gehen und sagen, wir werden hier Bayern und Dortmund hinter uns lassen.
Aber warum?
Weil der Kader einfach nicht gut genug ist, weil sie mit dem Trainer im Moment eine Übergangslösung haben. Die nächste Saison können wir vielleicht wieder neu diskutieren. Da sind die Ansprüche dann vielleicht mit Julian Nagelsmann ein bisschen anders. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dieses Jahr gesagt hat, Champions League, wichtig, mehr Bonus. Und ja, natürlich musst du dann auch nicht zu Hause 0-0 gegen Augsburg spielen, ist klar. Aber ich glaube, die sind am Ende der Saison froh, wenn sie Champions League Platz haben und sagen dann, das war eine gute Übergangssaison, um eines meiner Lieblingswörter mal wieder auszugraben.
Ich gucke mal, 46 Punkte aus 25 Spielen, 43 Tore, ist jetzt nicht so, also ist nichts, was mich irgendwie vom Hocker reißt. Aber ja, die Abwehr ist gut. Sie haben einige wirklich gute individuelle Abwehrspieler. Upamecano beispielsweise gefällt mir echt gut. Das ist Konaté. Das ist auch so ein Abräumer, an denen man kaum vorbeikommt. Das an der Stelle, auf der Position sind sie wirklich gut besetzt. Aber zum Beispiel die Außenverteidiger Halstenberg, Klostermann, das ist mir zu viel Physis und Baumstamm und so. Das ist schon, ich sehe, was gemeint ist, aber mehr Raffinesse, ja, mehr Balltechnik, das würde ich mir wünschen. Aber ich weiß, Ralf Rangnick legt darauf keinen Wert. Ich habe mich schon auch mit ihm darüber unterhalten und für ihn gilt nur gegen den Ball, gegen den Ball, gegen den Ball. Mein Gott, das hat ein bisschen was Sektenhaftes.
Ja, da darf man gespannt sein, wie er dann die Interpretation von Julian Nagelsmann sich
da bin ich auch gespannt
angucken auf. Wird, ja.
Es ist nicht so einfach, unter Ralf Rangnick Trainer zu sein.
Das glaube ich auch. Aber wenn wir bei gegen den Ball sind, dann sind wir ja auch beim FC Augsburg. Die haben gut verteidigt, ein paar Chancen zugelassen, haben wir jetzt gerade schon thematisiert. Tobias hat ja schon vollkommen richtigerweise gesagt, die sammeln jetzt Pünktchen für Pünktchen. Jetzt sind es 3 Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart und 8 Punkte Vorsprung auf Hannover 96, die ja aber, Tobi, auch nächster Gegner vom FC Augsburg sind. Und danach spielt man gegen den 1. FC Nürnberg. Das heißt, Augsburg jetzt vor der Länderspielpause Heimspiel gegen Hannover 96, nach der Länderspielpause Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Und wenn ich mir jetzt diese Spiele angucke, in denen Augsburg gewonnen hat und jetzt unentschieden gespielt hat, dann ging das ja immer mit einer Taktik, die völlig zulasten der Offensive ging. Also fast keine Offensivgefahr, dafür hinten aber auch sehr stabil. Was glaubst du, kann der FC Augsburg gegen Hannover 96 da den Schalter umlegen, wie man immer so unschön sagt, oder nochmal eine andere Facette in seinem Spiel entdecken? Oder können wir uns da auf 2 parkende Busse freuen?
Ja, das funktioniert ja nicht. Das ist ja das, was ich mir auch immer gewünscht habe, dass die Gegner dann wenigstens uns ein bisschen was anbieten, aber dann kommt Hannover auf die Idee und sagt, ach, wenn die nichts machen, dann machen wir was. Also ich glaube schon, dass Augsburg da den Schalter umlegen kann. Sie werden vermutlich in solchen Spielen, da können wir dann nachher bei 96 drauf, einfach profitieren können von individuellen Fehlern, die bei Hannover einfach gemacht werden. Hannover bietet viel an, Standards, vorhin bei Dortmund auch schon angesprochen. Das ist unsere große Stärke. Also ich würde mir da jetzt um den FCA wenig Sorgen machen, was das Spiel in Hannover angeht oder gegen Hannover angeht, dass sie da nicht den Schalter umlegen oder vielleicht auf den anderen Gegner reagieren können. Ich glaube, das dürfte nicht so schwierig werden für Augsburg.
Ich sehe auch Augsburg nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. So klar hätte ich das vor 2 Wochen nicht gesagt. Da hatten sie 5-1 verloren in Freiburg. Dann haben sie gegen Dortmund und Leipzig 4 Punkte geholt. Ja, mit ein bisschen Glück, ja. Aber muss man auch erstmal hinkriegen. Jetzt haben sie 8 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Bei deutlich besserer Tordifferenz. Ja, wenn man überlegt, selbst Platz 16 sozusagen ist ja immer noch eine gute Chance für den Bundesligisten, die Klasse zu halten. Und sie sind ja eher schon näher an Schalke rangerückt. Also ich würde mal sagen, das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist Augsburg nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. Und finde ich auch gut. Ne? Das ist ein Verein, der mit wenigen Mitteln einiges erreicht. Jetzt gab es ein bisschen Trouble, ja, mit 2 Spielern. Und ja, Jens Lehmann also als Co-Trainer hat auch keiner so richtig verstanden. Ja. Ja, bitte?
Du meinst Kajubi und Hinteregger.
Genau. 2 Spieler suspendiert oder verliehen, verkauft. Das ist ungewöhnlich für Augsburg, aber es war auch konsequent. Ja? Das ist ein seriös geführter Verein. Deswegen glaube ich, dass die jetzt den Aufwind nutzen. Und dann genügen ja jetzt wahrscheinlich auch noch 2 Siege und noch vielleicht noch ein Unentschieden. Und man hält die Klasse.
Das stimmt natürlich, vor allem wenn man es so in der eigenen Hand hat. Und was ich jetzt an diesem einen Spiel noch interessant fand, war zu sehen, also dass Augsburg diese Viererkette spielt, die dann zu einer Fünfer- oder Sechserkette wird, je nachdem wie der Gegner da die Außen versucht zu überladen. Das haben wir schon gegen Dortmund gesehen, dass das auch sehr, sehr gut klappt, hat man da schon gesehen. Aber wie sich Gregoritsch in diesem Spiel, also im Grunde hat er ja fast komplett bis auf diese eine Chance auf jegliches offensive Spiel verzichtet, sondern hat sich voll nur für die Defensive quasi auf den Platz gestellt. Das fand ich interessant zu sehen und ist natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn ein Spieler auch das kann und das dann auch erfolgreich macht gegen eine ja nicht ganz so schlechte Offensive wie die Leipziger. Das war schon sehr beeindruckend. Und das mit dem, was Hannover 96 da anbietet, das ist natürlich ein Punkt, auch wenn natürlich gesprochen aus der Perspektive eines 96-Fans, der gerade sehr, sehr leidet unter seiner Mannschaft. Das hat man schon auch so ein bisschen rausgehört bei dir, Tobias. Für Rasenballsport geht es jetzt dann weiter auf Schalke, bevor man dann zu Hause Hertha BSC empfängt. Und bei Augsburg haben wir die nächsten beiden Gegner Hannover und Nürnberg schon thematisiert. Dann können wir jetzt auf den 4. Platzierten dieser Tabelle nach dem 25. Spieltag gucken. Das ist Borussia Mönchengladbach, das mal wieder gewonnen hat. Nach 4 Spielen mit 3 Niederlagen und einem Unentschieden gelingt mit einem 1:0 bei Mainz 05 nach Tor von Elvedi mal wieder ein Dreier. Und Mainz dagegen rutscht nach der 5. Niederlage im 6. Spiel auf Tabellenplatz 13 ab und steht damit so schlecht wie erst einmal in dieser Saison tatsächlich. Oliver, wie haben dir beide Teams gefallen im Samstagabendspiel?
Ich fand ja Mainz sogar besser in dem Spiel, wahrscheinlich nicht als einziger, ist eine Mannschaft, die sich eigentlich gut verstärkt hat mit echt ein paar interessanten Spielern, die vor allen Dingen natürlich sehr schnell sind, physisch stark. In Mainz ist Ruhe, da wird keiner, dreht keiner durch. Das ist irgendwie ein harmonischer Verein. Trainer hat keine Spiränzchen im Kopf. Deswegen haben die nichts mit dem Abstieg zu tun. Und die hätten da einen Punkt holen können. Sie hätten es auch gewinnen können. Bin gespannt. Nächste Woche in München. Glaube nicht, dass die so schlecht aussehen
ja.
wie Wolfsburg. Und sind nicht völlig chancenlos. Also das wird ein Mittelfeldplatz, vielleicht ein hinterer Mittelfeldplatz. Insofern deutliche Steigerung gegenüber jetzt letzter Saison, ne, wo Mainz auch mal durchaus in Gefahr war. Und Gladbach, ja, gut, dass die im Rennen um die Champions League dabei bleiben. Ich muss sagen, es überrascht mich jetzt nicht, dass sie nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen. Ich finde, dafür ist die Mannschaft hinten zu dünn besetzt, oder sagen wir, das ist mir zu wenig Klasse, zu wenig Tempo in der Verteidigung. Wenn wir daran erinnern, Gladbach hat auch schon den Pokal 5-0 zu Hause gegen Leverkusen verloren. Das passiert immer mal wieder. Ja, letzte Saison 6-1 in Dortmund verloren, die danach völlig einbrachen.
Jetzt also, 5-1 gegen Bayern am letzten Wochenende.
Genau, 0-1-5 gegen Bayern zu Hause, ja, die eine Woche zuvor 1-0 gegen Hertha gewonnen hatten. Das ist jetzt kein Spitzenteam. Platz 4, vielleicht Platz 3. Ist drin für Gladbach. Aber Leverkusen kommt von hinten. Das kann auch noch irgendwie eins nach unten gehen für Gladbach.
Tobias, deckt sich das so mit deinen Einschätzungen dieser Partie? Also vor allem auch die Aussage, dass Mainz 05 eigentlich besser war als Gladbach.
Ja, definitiv. Ich habe es leider nur gucken können, glaube ich, bis zur 75. oder 80. Minute. Aber Gladbach hatte am Anfang diese Dreierchance, wo sie nach wenigen Minuten, nach ein, zwei Minuten war das schon, dreimal abgeschlossen haben. Immer wurde es geblockt, der Schuss rausgegrätscht. Da dachte man, okay, Gladbach haben sich ein bisschen gefangen. Die haben ja, sind ja beides Mannschaften, wo es im Moment nicht so gut läuft. Letzten 5 Spiele gab es, glaube ich, 3 und 4 Punkte oder irgendwie so in der Richtung. Also jeweils relativ wenig Punkte. Die Form war eher schlecht. Und dann im Laufe des Spiels kamen die Mainzer immer besser rein und hatten in meinen Augen mehr vom Spiel. Hätten das Spiel, ja, gewinnen, Punkt, wie auch immer. Also auf jeden Fall mehr rausholen können als diese 1-0 Niederlage. Ich fand auch, dass das am Ende ein bisschen unverdient war, die ganze Geschichte. Und für Gladbach natürlich wichtig. Gladbach ist so komisch dieses Jahr. Alle reden immer über die Heimstärke, wie gut die sind. 9 Spiele, glaube ich, zu Hause in Folge gewonnen und kriegen dann in 3 Spielen zu Hause 1-11 Tore und verlieren natürlich 3-mal mit dieser Ausbeute. Verstehe ich nicht, wie das funktioniert. Ist aber bemerkenswert, definitiv. Und umso wichtiger war es jetzt natürlich, diesen Trend zu stoppen und zu sagen, okay, wir gewinnen, nicht schön, aber wir gewinnen in Mainz, wir holen 3 Punkte. Meisterschaft, diese Diskussionen sind ja dann schon auch seit längeren Wochen hoffentlich veräppt, dass sie da oben nochmal was gemacht hätten. Aber klar, deren großes Ziel wird jetzt sein, Europa und im Idealfall natürlich die Champions League.
Das war ja das Topspiel Samstagabend und ich wollte es mir anschauen, habe ich dann auch, aber nach 10, 15 Minuten dachte ich, ach, das ist mir doch zu viel Gerenne und Gekämpfe, und parallel lief ja Manchester City und Barcelona, und dank The Zone ist das ja heutzutage möglich. Und wenn man nur genügend Geräte hat, ja, kann man auch noch parallel schauen, und deswegen wanderten meine Augen immer mehr Richtung England und Spanien. Das war dann doch irgendwie ein anderer Fußball als das, was mir die Bundesliga anbietet. Übrigens, The Zone ganz schön gefährlich für die Bundesliga-Vermarkter, weil jetzt für jeden eigentlich möglich ist zu sehen, ja, wie technisch guten Fußball man eigentlich spielen kann woanders. Denn Bundesliga ist mir ehrlich gesagt zu viel Gerenne und Gekämpfe. Und das Spiel war ein Beispiel. Dass das Mainz so macht, ja, ist klar. Aber Gladbach hat es eben auch so getan. Und das Tor, ja, das war doch irgendwie ein Standard, der aber echt auch auf zufälligen Wegen zustande kam. Und dann haben sie sich halt irgendwie noch ermauert und erkämpft. Also Fußball, mein Fußballherz schlug da jetzt nicht höher und schneller.
Ja, das sagt ja auch ein bisschen was über Gladbach aus. Also bei Mainz 05 hat man ja eher so bekannte Probleme gesehen, da würde ich gleich noch ein Wort zu verlieren, aber um kurz bei Gladbach zu bleiben, in der Hinrunde hat uns Gladbach überrascht, nicht nur mit dem 4-3-3, sondern ja auch mit der Ballsicherheit, die man in diesem 4-3-3 hatte. Hecking lässt ja immer so dieses Kurzpass, flache Spiel spielen. Und das beruht immer auf einer hohen Passquote, auf einem relativ geordneten Übergang aus dem Aufbaudrittel ins Offensivdrittel und dann bis eben vor zum Angriffsdrittel. Und das hat Gladbach gefehlt. Das hat in diesen letzten Spielen schon gefehlt. Da hatte man aber noch den Eindruck, das hatte auch mit Spielverlauf und so weiter zu tun. Und Mainz 05 war jetzt das erste Spiel, wo ich mir als Beobachter, der jetzt viel von Gladbach gesehen hat, diese Saison gedacht habe, da ist irgendwas abhanden gekommen, was in der ersten Hinserie da war. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt reicht, einfach nur diesen Dreier zum Anlass zu nehmen, zu glauben, dass da wieder eine Trendumkehr einsetzt. Weil die Art und Weise, wie sich die Spieler bei eigenem Ballbesitz verhalten haben, hat mir, also das hatte nichts mehr mit Gladbach aus der Hinserie zu tun, ehrlich gesagt. Also die Passsicherheit war nicht da, es war eine ganz große Verunsicherung bei denjenigen, die den Ball hatten. Ich habe, vielleicht lag es daran, dass ich so halb krank war am Wochenende, aber ich habe kaum Abläufe gesehen, die irgendwie so nach Automatismen oder nach vordefinierten Laufwegen aussahen. Das war sehr ernüchternd, fand ich ehrlich gesagt, dass das jetzt auch mit einer veränderten Situation, mit Strobel wieder auf der Sechs, nicht mehr Christoph Kramer, dass das im Grunde nichts mehr von dem hatte, was man in der Hinserie gesehen hat oder sehr, sehr wenig. Und deswegen wäre ich da auch, wenn wir jetzt sowieso so viele Prognosen machen in diesem Podcast, ich wäre da pessimistischer bei Gladbach, was es angeht, diesen Champions-League-Platz zu verteidigen gegen Leverkusen. Da, also auf Grundlage dieses Mainzer Spiels, bin ich da skeptisch.
Würde ich auch tatsächlich nicht zu groß in Jubelstürme verfallen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber ich glaube, manchmal brauchst du einfach so ein Spiel, was du halt ja ein bisschen dreckig, ein bisschen glücklich gewinnst und die nächsten Gegner Freiburg, Düsseldorf, also klar.
Das sind doch genau die Gegner, gegen die du ein gutes Ballbesitzspiel brauchst. Deswegen, also jetzt das nächste Heimspiel gegen Freiburg, das könnte ganz, ganz hässlich werden für Gladbach. Da werden sie wieder früh angelaufen. Der Gegner wird wahnsinnig schnell sich hinter dem Ball formieren nach jedem Ballverlust, wird sehr kompakt stehen, wird aber auch immer wieder stressend situativ nach draußen. Das ist so ein klassisches Spiel. In der Hinserie hat Gladbach diese Spiele immer gewonnen, gegen Nürnberg irgendwie 2-0. Und ich glaube auch
gegen Augsburg auch 2-0.
Genau.
Da hatten sie Probleme damit, das stimmt.
Ich finde Gladbach gut im letzten Drittel. Da haben sie gute Leute. Hazard finde ich echt einen interessanten Fußballer. Stindl ist völlig okay. Player. Dann, wenn Hermann reinkommt, Hoffmann ist auch gut. Und das hat man selbst im Bayern-Spiel gesehen. Es gab in Phasen in der ersten Halbzeit, wo die Bayern kaum hinten rauskamen und ganz gut unter Druck gerieten. Und das Tor war auch wirklich nicht schlecht rausgespielt. Die Bayern standen echt super tief, so in Liverpool, im Liverpool-Modus, so ein bisschen Trapattoni, Catenaccio. Und trotzdem sind sie durchgekommen, haben das Tor rausgespielt und Gladbach hätte durchaus noch ein zweites oder drittes machen können. Allerdings hätten sie auch hinten die Bude vollkriegen können. Weil das Spielaufbau und Abwehr finde ich nicht gut geordnet und das sozusagen Dieter Hecking, finde ich, lässt sich in seiner Karriere beobachten. Das Abwehrspiel ist irgendwie nicht so seins, da fehlt's. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass sie gegen Freiburg der Favorit sind und klar kann sein, dass Leverkusen sie noch überholt, aber vielleicht überholen sie noch Leipzig.
Na gut, aktuell punktgleich. Und auf der anderen Seite des Platzes hatte ja Mainz 05 auch noch zu tun mit diesem Spiel, vor allem wenn wir sie eingangs schon so gelobt haben, dass wir gesagt haben, eigentlich Spiel überlegen. Da gab es so ein bisschen das alte Muster, was vor allem aus der letzten Saison zu beobachten war. Mainz 05, wenn das Tor am Horizont erscheint, dann werden die unglaublich hibbelig und dann schießen die auch viel zu häufig von außerhalb des Strafraums. Das hat zwar Sandro Schwarz irgendwann in dieser Saison mal eingefordert, in der Phase, in der Mainz 05 so wenig Tore erzielt hat. Das war so rund um den 5., 6., 7. Spieltag. Aber eigentlich hatten sie das besser wieder in Balance bekommen, dass sie nur dann von außerhalb geschossen haben, wenn der Weg in den Strafraum wirklich dicht war. Das erste Mittel der Wahl waren immer Flanken von außen. Gerade Aaron ist da total wichtig. Hat man in den letzten Spielen auch wieder gesehen. In der Partie war es so, 20 Flanken, eine kam an, eine von 20. Alles andere haben da Elvedi und Janschke wegverteidigt. Und wenn Mainz 05 auch nur in Nähe des Tores war, haben sie abgezogen. Und dann deswegen hatten sie die Mehrzahl der Abschlüsse, 13-10, bei den Torschüssen aber schon deutlich unterlegen. 2 Torschüsse nur für Mainz, 5 immerhin für Gladbach. Und deswegen tue ich mich auch so ein bisschen schwer. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass sie eigentlich mehr Spielanteile und so weiter hatten. Aber wer seine Chancen in einer so niedrigen Qualität herausspielt, der hat irgendwie das Tor auch nicht verdient gehabt. Also für mich war das ehrlich gesagt 0-0, dieses Spiel.
Und das wäre auch in Ordnung gewesen.
Einverstanden.
Okay.
Ja, gut. Die Mainzer Spieler schießen wirklich nicht präzise. Aber fest. Sie schießen fester als Götze, wenn ich diese Klammer nochmal ergeben habe. Und dann kann man es halt mal probieren. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sie sozusagen, ich kenne das auch noch von meiner eigenen bescheidenen Bezirksliga-Karriere. Ne, wenn dann einer aufs Tor schießt, dann gibt es dann Leute, die draußen stehen und rufen, Mensch, toll, mutig. Aber oft ist es gar kein Mut, sondern das Gegenteil. Ja, weil derjenige in dem Moment sich nichts zugetraut hat, mehr draus zu machen, mal eins gegen eins zu gehen oder mal einen Spieler zu binden und dann einen schwierigeren Pass zu versuchen. Ja, da fehlen, glaube ich, Mainz sozusagen die chirurgischen Instrumente. Das ist dann eher das Modell Dampfhammer, da haben sie halt einige. Ich meine, Mateta, es ist echt eine ganz schöne Brumme da vorne drin. Der wurde jetzt hier nur eingewechselt, aber der hat schon ein paar Szenen und Tore gemacht in der Saison, wo ich dachte, Alter, ey, der springt ganz schön hoch und hat am Kopfball mit Wucht und so. Also für Mainz, okay, also für den Tabellen 13., naja, geht halt auch mal einer rein, ne? So, dann
das ja, stimmt natürlich.
Immer so ein Spiel.
Und in Umschaltsituationen sind sie gefährlicher und sie werden jetzt dann auswärts bei den Bayern spielen und auswärts bei Werder Bremen nach der Länderspielpause. Da könnte es dann auch mehr solcher Situationen geben. Während Gladbach eben jetzt dann zu Hause Freiburg empfängt und dann zu Fortuna Düsseldorf reisen muss. Damit wenden wir so ein bisschen den Blick ab von den ersten vier Tabellenplätzen, deren Spiele wir jetzt analysiert haben, also Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach, und springen ans Tabellenende. Da haben wir auch schon ein paar Mannschaften besprochen, nämlich Augsburg auf Tabellenplatz 15, Stuttgart auf Tabellenplatz 16. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir über den Tabellen 18. sprechen wollen, über den ersten FC Nürnberg. Und dessen Saison scheint so ein bisschen mit einem Fluch belegt. Klar wäre der Klassenerhalt eine Sensation, aber selbst in den kleinen Dingen hat der Club einfach Pech. Gegen Hoffenheim gerät man mit einem, ich würde sagen, kann Handelfmeter in Rückstand, den kann man gegen, den muss man aber nicht geben. Und vor allem die Auswechslungen waren grotesk. Dreimal musste man verletzungsbedingt wechseln. Kerk, Valentini und Kubo mussten raus. Dann kommt man noch zum 1:1 und Leibold rutscht im Duell mit Belfodil nach einer simplen Kolpertäuschung aus und Hoffenheim erzielt irgendwie das 2:1. In der Nachspielzeit hat man sogar noch die Chance aufs 2:2. Der Punkt hätte es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so fett gemacht, aber wäre ganz gut gewesen fürs Gefühl nach dem Spiel. Aber nein, dieses Spiel muss verloren gehen, Tobi. Und du wirst ja als Hannover 96-Anhänger da ganz genau drauf gucken und mir vielleicht erklären können, kann der 1. FC Nürnberg positive Dinge aus solchen Spielen wie das gegen Hoffenheim mitnehmen oder ist es nicht same but the same immer wieder in dieser Saison?
Ja, super ist doch, dass sie nach 10 Minuten nicht mit 10 Mann gespielt haben. Das ist doch schon mal ein Fortschritt gewesen zur letzten Zeit.
Also, du hast das machen sie ja nur gegen direkte Konkurrenten.
Genau, das machen sie nur, wenn es wirklich wichtig ist an solchen Tagen. Auswärts in Hoffenheim, wo man vielleicht eh nicht so viele Punkte eingeplant hat, spart man sich das dann. Na, also, ganz ehrlich, Nürnberg, die haben 19 Tore geschossen, Max. Das ist A, weniger als Hannover und B, ein unfassbar schlechter Wert nach 25 Spielen. Und man hat es in dem Spiel auch gesehen, dass es nach vorne nicht so wirklich gut funktioniert. Sie hatten ja, du hast den einen Elfmeter, den er nicht gegeben hat, nach dieser wirklich gnadenlos frechen Schwalbe von Kramaric. Mhm. Wie man sowas noch in Zeiten des Videoassistenten machen kann, ist mir ein komplettes Rätsel.
Wie der davon nicht gelb sehen kann, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
Das wäre dann das nächste Rätsel.
Wie man den überhaupt geben können will.
Im ersten Anlauf. Also da war viel Komisches dabei und da muss man dann auch den Videoschiedsrichter vielleicht mal loben, das ging relativ flüssig und gut und dass es dann am Ende keine Elfmeter gab. Ja, aber dass dann natürlich am Ende doch einen Elfmeter gibt, nämlich in einer anderen Situation, dieser Handelfmeter, du hast ihn angesprochen, ich würde sagen, ja, geben, kein so oder so Elfmeter, aber das passt dann irgendwie in das Nürnberger Spiel. Was aber, du hast nach Hoffnung von Nürnberg gefragt, das war meines Erachtens die Reaktion darauf. Also ich weiß nicht, es lag sicherlich auch daran, dass Hoffenheim sich vielleicht nicht mehr so richtig bemüht hatte und dachte, das schaukeln wir jetzt hier locker nach Hause. Aber Nürnberg ist zurückgekommen nach dem Gegentreffer, nach der Führung von Hoffenheim und hat auch gezeigt, dass es zwischendurch mal ganz gut laufen kann. Also wir bewegen uns jetzt alles in diesem Bereich von den Mannschaften, du hast es gesagt, 17, 18 da unten. Da muss man dann auch mit Kleinigkeiten zufrieden sein und sich an solchen Sachen hochziehen. Und ja, die Verletzung war natürlich eine bittere Kombination da für die Nürnberger. Valentini, erinnerst du dich dran, Max, dass ich dir, als er das letzte Mal hier war, dass ich den da gelobt habe, dass der mir so gut gefallen hat, hat sich nicht durchgezogen durch die ganze Saison. War aber, glaube ich, relativ weit am Anfang, als ich hier war, ich glaube, zweiter, dritter Spieltag oder so.
Ja, dritter Spieltag war der letzte Hannover-Schwerpunkt, glaube ich.
Irgendwie so in der Richtung, da war die Welt noch anders. Ja, also nein, Nürnberg, klar, du musst mit Kleinigkeiten in Nürnberg zufrieden sein und dich an Kleinigkeiten hochziehen und positive Effekte rausschöpfen, das war ja letzten Endes deine Frage. Und das ist sicherlich das, dass man gegen Hoffenheim im Gegensatz zu anderen Mannschaften nicht untergegangen ist, dass man ausgleichen konnte und dass man vielleicht, ja, irgendwie versucht, das Ganze positiv zu sehen.
Nürnberg hat die schwächste Mannschaft der Bundesliga. Das ist der schwächste Kader. Hinten noch ganz okay, aber vorne ist das zu wenig. Zu wenig individuelle Qualität, zu wenig Tempo, zu wenig Torgefahr, zu wenige Spieler, die initiativ Fußball spielen können, die auch mal am Gegner vorbeikommen. Das momentan muss man ja sagen, die Spiele gestalten sie knapp. Ich meine, sie haben gegen Dortmund 0-0 gespielt, jetzt fast in Hoffenheim einen Punkt geholt. Das stimmt offenbar im Team so. Und sie geben sich nie auf. Das ist ihr großes Plus. Es reicht eigentlich nicht für Siege. Es reicht mal für einen Punkt. Und wenn man mal guckt, gegen wen hat Nürnberg dieses Jahr gewonnen? Das war Düsseldorf, das Heimspiel gegen Düsseldorf, also den Mitaufsteiger. Und dann gegen 10 Hannoveraner im Hinspiel. Ja, wo Hannover eigentlich durch eine Fehlentscheidung ab der 30. Minute in Unterzahl war. Dann musste noch ein Eigentor her für Nürnberg, damit sie in Führung gehen. Und im Pokal hat Nürnberg noch gewonnen gegen Links oder Brings oder so, irgendeinen Fünfligisten aus dem Badischen. Und sonst nicht mehr. Sonst hat Nürnberg kein Spiel mehr gewonnen. Und ich glaube, nach dem 6. Spieltag hatte Nürnberg 8 Punkte, also noch recht gut reingekommen. Und jetzt 19 Spiele später haben sie 5 Punkte mehr. Das ist einfach kein guter Trend. Es gibt noch eine kleine Hoffnung. Stuttgart, Augsburg und Schalke kommen hintereinander. Also 2 davon heim, Spiele in Nürnberg, 1 auswärts. Also die Mannschaften, die gerade so um die Relegation spielen, um den Abstieg spielen, da ist noch was drin. Aber Nürnberg macht mir nicht den Eindruck, dass das eine Siegesmannschaft ist. Die können gegen alle einen Punkt holen, aber gewinnen, was sie tun müssten, das wird schwierig. Denke mal, für Nürnberg geht es darum, vielleicht noch Platz 18 zu verlassen, noch einen Platz zu klettern oder den Langzeitvergleich mit Fürth zu gewinnen. Fürth ist ja der schlechteste Aufsteiger und die schlechteste Mannschaft der letzten 10 Jahre gewesen in ihrem Bundesliga-Jahr mit 21 Punkten. Schlechter war niemand in den letzten 10 Jahren. Selbst Köln hatte letztes Jahr 22. Sollten die Nürnberger, diesen Kampf sollten die Nürnberger angehen, damit die, wie man in Nürnberg sagt, die Westvorstädter, ja, nicht noch vor ihnen landen.
Ja, das wären noch 8 Punkte.
Das wären 8 Punkte, ja, in 9 Spielen.
Verhalten optimistisch.
Ja, würde ich, ja.
Ja gut, das sagt ja schon viel aus über den Status beim 1. FC Nürnberg. Was sagt es denn, Tobias, über Hoffenheim aus, dass die nach einer dann guten Schlussphase der ersten Halbzeit, da hätte man gut auch, also zum einen auch einen zweiten Strafstoß bekommen können, meiner Meinung nach war das einer, da wird Joel Linton in die Zange genommen und fällt und es gibt aber keinen Pfiff und auch kein VAR, der einschreitet, aber da hatte Hoffenheim ganz gute Chancen und dann gibt's aber diese komische, merkwürdige zweite Halbzeit, die ich auch so ehrlich gesagt im Gesamten komisch fand, wo man eben nicht nur Nürnberg wieder ins Spiel kommen lässt, sondern auch relativ wenig selbst kreiert. Was fängt man damit an? Hoffenheim jetzt bei 37 Punkten, 3 Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft?
Ja, also wenn wir bei Leipzig gesagt haben, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drin wäre, gilt das natürlich irgendwie für Hoffenheim auch. Also das ist auch immer so eine Mannschaft, wo ich denke, die könnten doch locker um die ersten 6 mitspielen. Tun sie jetzt mit 3 Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt, die ja heute Abend noch spielen, sind sie ja jetzt auch nicht komplett abgeschlagen. Das ist ja keine Vollkatastrophensaison. Aber auch nur 9 Siege, 10 Unentschieden, das ist relativ viel, das ist, glaube ich, sogar Bundesliga-Spitzenwert. Ist jetzt auch nicht so, also diese Unentschieden-Dinger, wir wissen es ja alle, das versaut ja die Saison am Ende, wenn viel Unentschieden spielt. Grüße nach Nürnberg, die haben mit 7 Unentschieden und den eben angesprochenen 2 Siegen, ist das jetzt auch nicht gerade so super. Was da schiefgelaufen ist bei Hoffenheim, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sie können dann am Ende froh sein, dass Kramaric das zweite Tor gemacht hat. Sie hatten allerdings auch Chancen zum 2-0. Du hast es ja eben auch schon gesagt, diesen Elfmeter, den man hätte noch geben können. Ich glaube, der Schiri war dann einfach irgendwann mit den Elfmetern durch für den Tag. Aber es gab dann noch eine Szene nach so einer Flanke, wo ich weiß gar nicht, welcher es war, auf dem zweiten Pfosten dann
Tadarabek rein.
Genau, der rutscht dann auf dem zweiten Pfosten rein und kann man natürlich auch reinmachen. Dann geht das Spiel, dann steht 2-0, dann fällt vielleicht irgendwann noch das 3-0 und wir reden heute ganz anders über das Spiel. Aber man hat es tatsächlich den Nürnbergern erlaubt, nochmal zurückzukommen in das Spiel, gegebenenfalls sogar das 2-2 zu machen am Ende. Das ist im Moment nicht überzeugend, was da aus Hoffenheim kommt. Passt irgendwie. Das Spiel passt so ganz gut, finde ich, in die gesamte Saison von den Hoffenheimern. Das ist nie überragend, ich bin nie so wirklich angetan, wenn ich die sehe. Klar sind da mal so ein paar Highlights dazwischen gewesen, aber insgesamt ist das doch eher so eine durchwachsene Saison. Und vielleicht, wenn wir den Bogen spannen zum Trainer Julian Nagelsmann, vielleicht muss man in Hoffenheim auch schon zufrieden sein, dass dieses Konstrukt mit dem angekündigten Wechsel, dass das überhaupt funktioniert und noch nicht der Laden komplett den Leuten um die Ohren geflogen ist.
Ganz kurz noch, Christian Dingert heißt der Schiedsrichter, der, also ich kenne mich ja sozusagen, ich bin ganz gut vertraut in der Schiedsrichterszene, wundert sich jeder, wie dieser, also sagen, warum der so hoch befördert wurde, ne? Bis zum FIFA-Siegel wurde dann wieder degradiert, also müsst ihr mal beobachten, einfach kein herausragender Schiedsrichter, der immer wieder durch solche Fehler auffällt. Letzte Woche auch Gelb-Rot gegen Kräuter führt, was man echt nicht geben darf, so, und hat immer wieder Debatten und so, aber gut. Und bei Hoffenheim, finde ich auch, war enttäuschend gestern. Spielen wirklich auch eine schwache Rückrunde für ihre Verhältnisse, beispielsweise da auch gegen Bayern im ersten Spiel, die erste Halbzeit so völlig chancenlos. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass Nagelsmann vor der Saison angekündigt hat zu gehen. Das ist nie gut, ja, für eine Mannschaft, für ein Leistungsklima. Und was ich so höre, war die Stimmung schon mal deutlich besser in Hoffenheim. Nach der Hinrunde hätte ich noch gesagt, da ist schon mehr drin. Mhm. Hoffenheim war in der Hinrunde die einzige Mannschaft, die Dortmund wirklich klar dominiert hat. Auch wenn es nur unentschieden ausging, aber war klar besser als Dortmund. Und es waren noch ein paar andere Spiele, wo ich dachte, Mensch, wieso haben die jetzt nur einen Punkt oder wie haben sie das Spiel verloren? Mhm. War noch klar besser. Deswegen hatte ich gedacht, in der Rückrunde kommt da ein bisschen mehr. Sie sind noch irgendwie dran, so an Platz 6, 5 vielleicht. Aber nach dem Spiel gestern würde ich auch eher sagen, na, das ist einfach nur noch, das ist Mittelmaß. Und es erklärt sich aus einer gewissen Logik, ne? Wenn der Trainer sagt, eigentlich will ich hier weg oder das reicht mir hier nicht mehr, ja, das überträgt sich auf die Spieler, ist doch klar.
Ja, ich meine, sie hatten natürlich auch noch Verletzungsprobleme. Jetzt in dem Spiel war Vogt jetzt mal wieder zurück, hat man auch gleich gesehen, dass der dem Spiel schon was geben konnte. Bei mir persönlich fehlt die Variation inzwischen bei Hoffenheim. Also Hoffenheim hat immer Chancen, aber gefühlt haben die immer die gleiche Art von Chance. Also wenn ich noch einmal einen Steckpass auf Nico Schulz sehe und der legt zurück an die Ecke des Fünferraums und da steht dann aber der Innenverteidiger und erklärt ihn, so wie es gegen Nürnberg gefühlt 28.000 Mal vorkam, dann muss ich mir die Augen auswaschen. Also weil das ist natürlich völlig legitim und ja auch sehr erfolgsversprechend und es ist wenigstens keine hochgeschlagene Flanke in einen vollbesetzten Strafraum, da will ich mich jetzt nicht beschweren. Aber das sieht man so häufig bei Hoffenheim. Und auf der einen Seite ist es natürlich eine Qualität, dass Nico Schulz immer wieder in diese Situation kommt, in denen er den Ball durchgesteckt bekommt und dann an der Grundlinie steht. Aber auf der anderen Seite verteidigen das jetzt zumindest die letzten Gegner von Hoffenheim auch wirklich sehr, sehr gut. Und in dem Spiel waren es 33 Flanken, die Hoffenheim geschlagen hat und 7 davon kamen an. Und du hattest eben von links hattest du immer diese Pässe von der Grundlinie, ganz wenig aus dem Halbfeld. Von rechts hattest du fast nur aus dem Halbfeld. Also Schadarabek und Amiri haben da vor allem die Flanken geschlagen, die sind gar nicht mehr an die Grundlinie gekommen. Und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Hoffenheim nicht so arg variabel ist in der Art und Weise, wie sie sich die Chancen herausspielen, weil da haben sie mit Amiri, mit Demirbay, gut, der konnte jetzt nicht spielen, auch mit Kramaric in dieser Halbposition, da haben die eben ganz andere Möglichkeiten und es ist aber doch relativ ähnlich, was man von Hoffenheim sieht, auch in der Art und Weise, wie da mit den Chancen umgegangen wird. Da hätte ich mir eine Entwicklung eigentlich erhofft, jetzt in der Rückrunde.
Ja, Demirbay hat gestern gefehlt. Das ist schon ein guter Kicker.
Absolut.
Den können sie nicht ersetzen, Hoffenheim, das stimmt.
Und Belfodil hat immer wieder diese Bewegung mit drin, wo man sich denkt, ach, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass dieses Möbelstück auf einmal sich bewegt im Raum. Also das war vielleicht auch kein Zufall, dass er da Leibold aus der Balance gebracht hat beim 2:1. Interessanter Spieler. Hoffenheim spielt jetzt dann in Stuttgart und dann zu Hause gegen Leverkusen. Ich glaube, vor allem auf dieses Spiel kann man sich dann freuen nach der Länderspielpause. Nürnberg reist jetzt dann nach Frankfurt, bevor man zu Hause den FC Augsburg empfängt, was wir ja schon thematisiert haben. Jetzt bleibt noch eine Mannschaft, über die wir da unten drin sprechen müssen, beziehungsweise zwei Mannschaften noch. Aber die eine, die noch prekärer dasteht als der FC Schalke 04, die ist Hannover 96 und damit der Schwerpunkt dieser Sendung. Die komplette Saison von Hannover hat sich in einer Szene kondensiert in diesem oder konzentriert in diesem Spiel gegen Leverkusen. Im Schneetreiben von Hannover verschätzt sich Radetzky bei einem Verlegenheitsball von Esser. Haraguchi geht mit dem Ball an ihm vorbei, schießt aufs leere Tor. Und der Ball wird mit jedem Meter langsamer und kommt kurz vor der Torlinie im Schnee fast zum Liegen, bevor Tah ihn dann von der Linie kratzen kann. Die Szene wird inzwischen jede Hörerin und jeder Hörer gesehen haben. Es stand sinnbildlich und nicht nur für die ganze Saison, sondern auch für das Spiel selbst. Denn nach dieser Szene kam ja Hannover noch zurück. Nach den zwei Treffern von Volland zum 0:2 erzielt Hannover noch das 2:2, um kurz vor Schluss dann das Tor zur Niederlage zu kassieren. Was die Frage aufwirft, Tobias: Was bleibt von diesem Spiel? Wir haben ja schon Thomas Doll im Intro gehört, der gesagt hat, wir leben und die Spieler tragen zu Recht die Farben dieses Vereins. Bleibt noch mehr jenseits von diesen Wortgebilden hängen von dieser Partie?
Ja, bei mir waren es relativ kalte Füße, aber ich glaube, das ist nicht das, wo du hinaus willst. Das mit den Farben tragen, das war ja eine Anspielung an die das Motivationsplakat, was unsere organisierte Fanszene da vor dem Spiel am Trainingsplatz aufgehängt hat, wo ein paar Namen standen und so ein bisschen, ja, die Spieler wachgerüttelt werden sollen. Ich glaube, da bezog sich Thomas Doll drauf. Was bleibt? Ja, natürlich bleibt, dass man es positiv sehen muss, dass man nach 0:2 Rückstand irgendwie in der zweiten Halbzeit besser war, sich gesteigert hat, dass man, wenn dieses Ding von Haraguchi vielleicht so reingeht, dass man vielleicht auch Punkt mitnimmt, sage ich jetzt mal ganz mutig. Aber in meinem Kopf bleibt natürlich auch ein Spiel in Stuttgart, was keine 7 Tage her ist, wo ich denke, wie will diese Mannschaft überhaupt noch irgendwo einen Punkt und einen Sieg herholen? Also es ist ganz, ganz schwierig im Moment in Hannover. Natürlich versuche ich aus dieser zweiten Halbzeit gegen Leverkusen irgendwie was Positives zu ziehen, aber du hast es angesprochen, Schneetreiben ist ja noch nett formuliert gewesen. Das war eine absolute Rutschpartie. Man scheint tatsächlich in der Halbzeitpause, ja, ich glaube, mein Kollege war es, der heute gesagt hat, die Kufen neu geschliffen zu haben, aber irgendwie irgendwas, ob sie trainiert haben, ob sie nochmal geübt haben oder ob sie es angesprochen haben vielleicht.
Ein anderes Wachs drauf, wie beim Biathlon.
Irgendwie so, vielleicht musste man das den Spielern nochmal sagen, dass sich ein Ball anders verhält auf diesem Boden, weil in der ersten Halbzeit, man geht ja immer davon aus, dass so ein Katastrophenbelag den Mannschaften hilft, die spielerisch vielleicht limitierter sind und die technisch ein bisschen besser sind, dass die darunter leiden. Aber ich fand, in der ersten Halbzeit war es tatsächlich nicht so. Ich will nicht sagen, dass es genau umgekehrt war, aber Hannover ist da in einer katastrophalen Art und Weise nicht mit klargekommen mit diesem Boden. Ich weiß nicht, die sind einfach, ich kann doch nicht, wenn der Ball, wenn ich den leicht antipse, kann ich doch nicht einfach versuchen, mit Dribblings mich auf so einem Boden da vorzubewegen, also jemanden auszuspielen. Es war bestimmt 10-mal, dass der Hannover 96-Spieler versucht hat, dann irgendwem vorbeizugehen, aber dann war halt der Mensch, der Spieler war weg, aber der Ball lag noch da, weil der überhaupt nicht mitgerollt ist. Also das war ganz, ganz komisch. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, da hat man es dann eher versucht, mit kurzen Pässen, vielleicht auch manchmal so ein, ja, wie früher auf dem Bolzer, mit Ball hochhalten, dass der Ball einfach gar nicht so viel mit dem Boden zu tun hat. Das sah dann insgesamt besser aus, aber ja, es war schön, es waren schöne 20 Minuten oder wie lange das war, bis dann das Tor von den Leverkusen dann fiel zum 3:2. Aber viel mehr Positives nehme ich da dann auch tatsächlich mit.
Also du hast tatsächlich recht, es waren 11 erfolglose Dribblingversuche in der ersten Halbzeit von Hannover 96. Insgesamt waren es dann 19 am Ende des Spiels, also ein kleines Übergewicht in der ersten Halbzeit. 9 davon waren auch von Erfolg gekrönt. Was mir vor allem aufgefallen ist, war die Art und Weise, wie Leverkusen die Defensivzweikämpfe geführt hat. Also weil eben der Belag so schwierig war, kommst du mit Passquoten nicht mehr weiter. Also die von Hannover 96 lag bei 54%. Nur 6 Spieler hatten eine Passquote von über 50%. Und ich glaube, da waren 2 der Einwechselspieler mit dabei, die 3 Pässe gespielt haben. Aber ja, wer will das jetzt wirklich ernsthaft mit einbeziehen bei diesem Untergrund? Und dann entscheiden eben andere Dinge. Und vor allem in der ersten Halbzeit hat Leverkusen sich in die Tacklings geschmissen. Das fand ich unfassbar. Also 35 erfolgreiche waren es insgesamt, das ist ein sehr hoher Wert. Baumgartlinger hatte 8 von 10 erfolgreich, Weiser 6 von 7, Aranguiz 4 von 5 und dann Dragovic, Brandt, Jedwai und Bailey jeweils 3 erfolgreiche Tacklings, die meisten auch bei 3 Versuchen vorbei. Das heißt, die haben auf einer ganz anderen Ebene Hannover 96 den Schneid abgekauft in der ersten Halbzeit und dann dennoch diese tollen Tore herausgespielt, die ja auch allesamt, ja, sehr gut erzielt waren, so dass man gar nicht gemerkt hat, dass da der Untergrund ein bisschen seifig und anders als sonst ist. Das fand ich in der Kombination sehr erstaunlich, dass sich Hannover 96 so in vielen Aspekten dieses Spiels unterlegen gezeigt hat.
Ja, und dann war es aber zur Halbzeit, also der Trainer hat das, ich sag mal aufpassen, Zettel rausholen, ich sag was Nettes über den Trainer, er scheint es ja auch gemerkt zu haben, hat gesagt, die Idee ist hier insgesamt nicht so gut gelaufen, er ist ja versucht mit 3 Sechsern quasi, Wallace, Schwegler und Baggerlords, die als wenn sie sich so an den Händen fassen, immer wirklich als Kette, das konnte man ganz fantastisch sehen, vor der Viererabwehrkette langgelaufen sind, da hat er dann Wallace ja rausgezogen zur Halbzeit und hat mit Henrik Weidand eingebracht, der erstmal auf den ersten Blick gar nicht so gut geeignet ist für so einen Untergrund, glaube ich. 1,90, 90 Kilo. Eher einer, der, wenn er Fahrt aufgenommen hat, schnell ist, aber dann auch nicht so schnell zum Stoppen kommt. Aber trotz allem sich eigentlich relativ gut auf diesen Belag gegeben hat. Man konnte das sehen, als diese Unterbrechung war nach 40 Minuten. Waren ja die ganze Mannschaften waren drin in der Kabine. Und Henrik Weidand hat sich so ein bisschen, ich glaube, warm gelaufen. Also natürlich hat er sich warm gelaufen, aber er hat sich so ein bisschen an den Boden rangetastet. War der Einzige auf dem Feld, neben denen, die da die Linien freigekratzt haben. Und das hat wirklich was gebracht zur Halbzeit, das hat das Spiel nochmal belebt und ja, wir haben es ja gerade angesprochen, die zweite Halbzeit war völlig okay.
Aber musste Wallace hier nicht sogar verletzungsbedingt raus? Ich dachte, ich hätte das nur übertragen gehört, dass er so leicht angeschlagen war.
Das ich aus dem Stadion nicht, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, weil so masochistisch war ich da doch nicht am Sonntagabend. Dann wurde der Trainer genötigt zu dieser Entscheidung, okay, hat aber zumindest die richtige Entscheidung getroffen, wen er einwechselt. Er hätte ja da auch sagen können, okay, wir bringen Muslia oder wir bringen vielleicht auch positionsgetreu Fossum, dass der dann auch nochmal den Sechser spielt. Aber diese Dreierkettengeschichte, das Drei-Sechser-Kettengeschichte, das hat irgendwie sah nie gut aus, weil sie auch, sie sind nicht, weiß nicht, sie standen auch zu mittig, zu zentral, hatte ich das Gefühl. Es half überhaupt nichts, wenn Leverkusen über die Außen kam, war der Außenverteidiger, also Albonot zum Korb, dann trotzdem alleine gelassen und mussten das alleine regeln. Also diese, das waren irgendwie verschenkt, das waren 3 Leute, von denen irgendwie, ja, mindestens einer zu viel war auf dem Spielfeld.
Jetzt hat Tobi gerade den freudschen Versprecher der 3-6er-Ketten gebracht, Oliver. Und meine darauf aufbauende provokante These wäre, auch diese 18 Spieler hätten nicht gegen dieses Leverkusen geholfen, alles wegzuverteidigen. Wie hat dir denn Leverkusen gefallen in dieser Partie?
Leverkusen hat mir erstmal ein bisschen leid getan, weil ich vor nicht allzu langer Zeit in einem Stadion Leverkusen gesehen habe unter ähnlichen Bedingungen und ich würde sogar sagen noch schlimmeren. Das war in Nürnberg Anfang Dezember, wo der liebe Gott die Sintflut nachgestellt hat und der Regen Leverkusen einfach aus dem Spiel genommen hat. Jeder im Stadion hat gesehen, wenn jetzt reguläre Bedingungen geherrscht hätten, würde Leverkusen hier 3-4-5-0 gewinnen.
Das stimmt. Das und der Sintflut kommt natürlich nur Löwen zugute. Der hat da mit der Eiche gute Erfahrung.
Du glaubst, ich wäre nicht bibelfest, ja? Da muss aber auch eine Löwin noch dabei gewesen sein, ne? Sonst würde die Schöpfungsgeschichte der Bibel nicht aufgehen.
Ja, das stimmt allerdings. Und das kann ja nicht sein, dass es anders gelaufen ist. Aber das ist jetzt genau. Ein anderes Thema.
1-1 ging das Spiel aus. Und ehrlich gesagt wussten die Nürnberger nicht so genau wie, aber es hat halt noch, hat halt gereicht. Und gestern, man, sagen wir ehrlich, solche Verhältnisse nivellieren, ja. Sie helfen immer demjenigen, der technisch unterlegen ist. Auch wenn jetzt die Szene des Spiels, wo der Ball auf der Linie liegen blieb, dagegen spricht, ja, weil in dem Moment Hannover der Dumme war. Aber ich würde sagen, das wären klarere Angelegenheiten gewesen. Und ich hoffe, ich trete dann niemandem aus Hannover zu nahe, dass das jetzt Leverkusen nicht in die Karten gespielt hat, die ja wirklich vorne schnelle Spieler haben, die stark sind im 1 gegen 1, die auch echt gut harmonieren, die mit zu den besten Mannschaften Deutschlands gehören, in der Offensive sowieso. Ich glaube, das hat dann aber auch einen entscheidenden Moment, dass der Schnee hat die Leverkusener hier und da gebremst, sonst wäre das vielleicht noch höher ausgegangen. Dass am Ende sogar Hannover vielleicht sogar das dritte Tor hätte machen können, das wäre natürlich eine schöne Wendung gewesen. Aber gerecht hätte ich es jetzt irgendwie auch nicht gefunden. Und Hannover, man hört irgendwie nur schlechte Nachrichten seit einiger Zeit. Ne? Wenn ich überlege, André Breitenreiter noch, als er Trainer war, der erstmal ankündigt, wenn ihr bis zur Winterpause nicht noch so und so viele Punkte holt, dann machen wir extra Training an Weihnachten und so. Ne? Und dann hat die Mannschaft die Punkte nicht geholt und es wurde dann irgendwie so einmal alibimäßig trainiert und das waren aber auch nicht alle da. Und er hat dann seine als pädagogische Maßnahme gedacht war, zurückgenommen. Wenn du das als Trainer machst, kannst du eigentlich die Sachen packen. Das weiß jeder, der ungefähr weiß, wie es in der Fußballerkabine zugeht. Nun war er auch nicht mehr lange da, ja. Die Vorbereitung hat er aber noch machen dürfen, die aber auch irgendwie schief ging, weil die doch dann mal irgendwie der Flieger ist doch nicht geflogen, dann musste sie den Bus nehmen und dann sind irgendwie noch mal 1-2 Tage ausgefallen. Also da kommt so eins zum anderen. Und dann kommt Thomas Doll, wo wir uns schon irgendwie auch alle gefragt haben, was, wo habt ihr den ausgegraben? Und verliert ein Spiel und macht die Spieler öffentlich so runter, dass ich auch da dachte, der kann doch jetzt einpacken. Das macht man doch nicht mehr als Trainer. Also ich meine, ich kenne Fußball noch so aus den 80ern, da mit Rolf Schafstahl und so Typen, die haben das vielleicht gemacht, ja. Aber heutzutage weiß das doch eigentlich jeder Blödi, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit vorsichtig sein muss, zurückhaltend, eher sich vor die Spieler stellt, gerade wenn sie verunsichert sind, wenn sie viel verloren haben. Sonst holen die dir einfach keine Punkte mehr. Da bist du als Trainer aufgeschmissen. Und ja, das Bild setzt sich fort, wenn ich Thomas Doll reden höre. Also in den letzten Wochen denke ich immer, der redet über eine fremde Mannschaft, über eine Sache, mit der er nichts zu tun hat. Und er gibt das Signal, ich muss mich hier mit lauter Dilettanten abgeben. Ja, so. Aber das ist das, was man da raushört. Und ja, mit drastischsten Worten. Und Kind schießt dann gegen den Spieler, den Berater und gegen die Mannschaft und ist sich nicht einig mit Held und der Trainer distanziert sich. Also es ist irgendwie eine Aneinanderreihung von alarmierenden Botschaften, die irgendwie nur einen Schluss zulassen, was aus dieser Saison noch wird.
Das ist nicht das internationale Geschäft, so viel möchte ich verraten. Ja. Darauf sind es nämlich schon 26 Punkte Rückstand und auf den rettenden Relegationsplatz, vorerst rettenden, sind es jetzt schon 5. Ja, Tobias, da hat ja Oliver jetzt schon ein breites Themenfeld aufgemacht. Wir haben schon die Namen Held, Breitenreiter, Kind gehört. Die Fans hast du selber vorhin auch schon mal mit angesprochen. Thomas Doll ja sowieso. Ich würde es dir jetzt sogar selber überlassen zu entscheiden, wo du anfangen möchtest, um uns zu erklären, was da bei Hannover 96 in dieser Saison insgesamt schiefläuft.
Ja, es ist alles das, was Oliver angesprochen hat, läuft schief. Es ist so eine Saison, wo du relativ zügig merkst, das kann eigentlich nicht gut werden. Und Oliver hat es, glaube ich, vorhin beim Spiel in Nürnberg gegen Hannover gesagt, war dritte, vierte Spieltag. Da ging es schon los. Das war irgendwie, wir hatten eigentlich einen ganz guten Saisonstart, haben dann relativ unglücklich in Leipzig verloren, dieses Nürnberg-Ding, wo wir mit 10 Mann spielen müssen. Und danach bewegte sich das durchgehend in eine Richtung, die wirklich unangenehm war. Wir hatten 2 Siege, wenn mich nicht alles täuscht, dann in der Hinrunde, die jeweils vor den Länderspielpausen waren. Also gegen Stuttgart 3-1 zu Hause gewonnen,
genau.
Länderspielpause. Und dann den Sieg zu Hause gegen Wolfsburg 2-1, Länderspielpause. Das sind Kleinigkeiten, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass so ein Lauf gar nicht erst entstehen kann. Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Länderspielpause war, verletzt sich dann Meiner oder Bebu? Bebu, glaube ich, war es, kommt verletzt von der Nationalmannschaft zurück. Ist halt auch so eine Vollkatastrophe. Du gewinnst, dann hast du Länderspielpause und dann verletzt sich einer von deinen 2, 3 wichtigsten Spielern. Es passt einfach alles im Moment zusammen. Die von Oliver angesprochene Geschichte mit Breitenreiter und diesem Weihnachtstrainingslager-Dings, es war, auch das war ja, alle wussten, das kann nur in die Hose gehen und es ist natürlich auch gnadenlos in die Hose gegangen. Gegen Freiburg und gegen Düsseldorf sollten es irgendwie 4 Punkte sein und bei 3 wollte er nochmal entscheiden und am Ende war es dann halt einer, den du aus Freiburg mitgebracht hast und zu Hause verlierst du gegen Düsseldorf. Da wussten alle, jetzt musst du was tun, jetzt musst du den Trainer wechseln, jetzt kannst du nicht an ihm festhalten nach dieser Aktion und wir gehen mit dem Trainer in die Winterpause, wir fahren mit ihm ins Trainingslager. So schlimm war es übrigens gar nicht mit Bus und so, der Flieger war halt ein bisschen kaputt, das dauerte dann alles ein bisschen länger, aber wir fliegen ins Trainingslager, wir kommen zurück, verlieren zu Hause gegen Bremen relativ unansehnlich 1-0. Und auf einmal ist für alle klar, der Trainer ist raus. Ich glaube, der Kicker war es, die da ja um die Ecke kam mit der Geschichte, ja, morgen am Montag wird Breitenreiter da lassen. Bei mir hatte ich das auch gehört von der anderen Seite. Dachte mir, ja, dann ist das eine ziemlich sichere Sache, dass der Breitenreiter am Montag entlassen wird. Das gefiel Martin Kind dann wahrscheinlich wieder nicht. Hat er gesagt, nee, wenn hier einer Breitenreiter rausschmeißt, dann bin ich das. Warten wir nochmal ab, bis wir gegen Dortmund verloren haben. Und dann haben wir halt in Dortmund nochmal 5 gekriegt. Ja, und dann hast du Thomas Doll geholt. Ich war am Anfang, bin ich ehrlich, war ich so, dass ich gesagt habe, komm, ist ein komischer Typ. Wir erinnern uns sicherlich alle an diesen Auftritt bei Sky, wo er sich da mit Raphael Buschmann in der Haare hatte und wirklich sehr unangenehm aussah. War in Ungarn nicht ganz erfolglos, scheint ja mit Mannschaften arbeiten zu können, auch gegebenenfalls langfristig. Komm, warum nicht? Wenn die Alternative Felix Magath heißt oder Stefan Effenberg, warum denn dann nicht Thomas Doll? Und ich glaube, solche Namen wie Gisdol oder so, die man vielleicht lieber in Hannover gesehen hätte, kriegst du halt nicht. Also, da kommen wir dann vielleicht im nächsten Schritt zu, wenn wir dann über das Drumherum sprechen. Ja, und dann kommt Thomas Doll und ja, du hast natürlich einen denkbar ungünstigen Auftakt mit Leipzig, die halt für Hannover doch einfach zu gut sind. Mhm. Gewinnst gegen Nürnberg, aber unschön. Also, 2-0 gewonnen, das war das Spiel, ne? Mit Nürnberg nach 10 Minuten Platzverweis. Du gewinnst 2-0 gegen 10 Mann, siehst du aber nicht wirklich gut aus. Ja, okay. Ja, und danach war es halt dann nur noch schlimm, ne? Also gegen Hoffenheim 3-0 verloren in Hoffenheim, wow. Zu Hause gegen Frankfurt 3-0 verloren, nach einigermaßen akzeptabler erster Halbzeit gehst du halt in der zweiten Halbzeit komplett baden und dann, ja, wir haben es hier in Hannover bei uns auch im Podcast ausgerufen als das große Endspiel in Stuttgart, es geht um alles, wenn du da gewinnst, ne, dafür brauchst du nur die Tabelle, guckst auf die Tabelle, dann kannst du an Stuttgart vorbeiziehen, du kannst 16. werden, es wäre alles oder vieles hätte gut werden können. Und du gehst da in einem 5-1 unter, was wirklich komplett indiskutabel war. Und so sehr ich das, was Oliver gesagt hat, auch verstehe, dass man als Trainer sich dann vielleicht in solchen Momenten noch vor die Mannschaft stellen muss und so sehr das Gesamtkonstrukt Thomas Doll komisch ist, man muss ihn in der Situation zugutehalten. Er hat auf die ganze Mannschaft eingeprügelt. Er hat nicht das gemacht, was von außen gefordert oder beziehungsweise schon als fix feststand, den einen oder anderen Spieler zu degradieren und in die U23 zu packen. Er hat auf die gesamte Truppe draufgehauen, die es auch definitiv verdient hatte an dem Tag, aber er hat immerhin sich nicht einzelne Spieler rausgepickt, was auch einfach gewesen wäre. Da hätten wir auch genug gefunden. Das hat er sich immerhin verkniffen. Also wenn man es ein bisschen positiv formuliert, soweit war er dann anständig. Ja, aber geschadet hat's ja auch nicht. Also gegen Leverkusen war es dann halt wieder ein bisschen besser, ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft sagt, ist mir egal, was der Trainer oder ist alles ganz schlimm, was der Trainer sagt, deshalb spielen wir jetzt nicht mehr. Es ist eine fürchterliche Saison. Es läuft alles schief. Es ist, glaube ich, weiß nicht, die meisten reden schon so seit 10, 15 Spieltagen. Fällt es immer wieder nach fast jedem Spiel. So spielt ein Absteiger. So sieht das aus, wenn man absteigt. Und es kommt dann halt eins zum anderen und über individuelle Fehler, über keine taktischen Ideen. Breitenreiters, wir erinnern uns damals letzte Saison, als es noch ganz gut lief, haben von den Spiegeln geredet, ne, dass er den Gegner so gut spiegelt und dass man dadurch so viele den Gegner so schön kalt stellen konnte. Das liest dann natürlich auch irgendwann nach, weil die Gegner auch weiterdenken und mitdenken und dann geht's bergab. Thomas Doll versucht gerade alles das, was Breitenreiter auch schon mal hatte, versucht er jetzt auch nochmal, so Haraguchi als rechter Außenverteidiger, so zurückgezogen. Ich glaube, das war gegen Frankfurt. Was gegen Frankfurt? Ja, da hat er das dann mal gemacht. Wir erinnerten uns natürlich alle dran, das hatte Breitenreiter auch schon die Idee, hat damals auch nicht geklappt. Und es klappt dann halt nach vorne noch weniger als unter Breitenreiter. Hinten kommen die individuellen Fehler zusammen. Du hast am Anfang der Saison einen Fehler gemacht bei der Entscheidung, wer dein Kapitän wird, mit Waldemar Anton. Meines Erachtens ein Fehlgriff gewesen. Ja. Und dann stehst du da Anfang März nach 25 Spieltagen, hast unfassbar schlimme 14 Punkte und weißt, alles klar, das Thema ist durch.
Also auch für Hannover 96 geht es vielleicht im Fernduell gegen Greuther Fürth, so wie wir es vorhin im Nürnberg-Segment schon angesprochen haben. Aber lass uns noch mal kurz einsteigen bei der Ausgangssituation für Thomas Doll. Denn zu dieser ganzen Tabellenkonstellation kommt ja noch mit dazu, Akpo Buma verletzt. Hüber ist sowieso schon die ganze Saison raus, den will man eigentlich schon gar nicht mehr dazuzählen. Jetzt aktuell auch Oscholle gerade verletzt, Edgar Pripp auch die ganze Saison schon raus, Meiner auch lange verletzt, Bebou hast du schon angesprochen und natürlich Niklas Füllkrug, das ist so der bekannteste, vielleicht wichtigste Name und Sarin Renbase habe ich noch vergessen, der eine, der vielleicht auch mal ein Dribbling auf dem Flügel gewinnt und ein gewisses Tempo für Umschaltspiel mitbringt. In dieser Situation, wo du einen sowieso schon nicht besonders konkurrenzfähigen Kader noch weiter dezimiert siehst, ist es ja tatsächlich ein legitimer Gedankengang, dass man sagt, gut, also wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, ein spielerisches System aufzuziehen in der Rückrunde, mit dem wir unsere Gegner auscoachen. Wir versuchen das jetzt eher über diese motivationale Schiene, über jemanden, der eben der Mannschaft irgendwie wieder Selbstbewusstsein vermittelt und eben auf diesen Weg versuchen wir das Ruder rumzureißen. Und dann kann man ja gut argumentieren, warum Thomas Doll auch trotz aller Kritik und die es da immer gibt, auch bei Twitter und so weiter. Aber es gibt ja viele Argumente, die sagen, ja, okay, gut, das kann ein legitimer Ansatz sein und das kann funktionieren. Und jetzt hast du ja aber auch schon angesprochen, die Wandlung, die Thomas Doll durchgemacht hat. Also von seiner Antrittspressekonferenz, wo er gesagt hat, alles cool, das wird's. Ich bin der Richtige an der richtigen Position. Ich habe Bock und das kriegen wir jetzt wieder hin. Dann nach dem ersten Spiel schon, boah, also Trainingszustand physisch ist ja ganz schön schlecht bei meiner Mannschaft, muss ich schon sagen. Bis hin zu jetzt eben der letzten Steigerungsform, diesem öffentlichen, wir stecken alle in einen Sack und hauen drauf nach dem 5-1 gegen Stuttgart. Kannst du mir erklären, wie es zu dieser Außendarstellung von Thomas Doll kommt? Denn auf den ersten Blick wirkt das für mich wie jemand, der versucht hat, schon von sehr früh an die Verantwortung so ein bisschen wegzuweisen. Also der zwar auf der einen Seite die Zügel in die Hand nimmt, auf der anderen Seite aber auch immer, wenn man zu ihm hinguckt, die Zügel fallen lässt und sagt, ey, also ich habe damit jetzt eigentlich nichts zu tun, wie das hier gerade läuft.
Das ist komisch, ne? Ich finde es, also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was sein tieferer Plan da ist. Wahrscheinlich ist er einfach so. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, war die zweite Pressekonferenz, glaube ich, von ihm. Die erste war so am Anfang der Woche und dann war am Ende der Woche die Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel. Und ich war bei beiden vor Ort und habe mir das angeguckt und Horst Held sitzt ja auch immer vorne auf dem Podium, wenn die Fragen dann kommen. Und wird natürlich, bei den Internetübertragungen sieht man ihn dann nicht, weil immer nur der gezeigt wird, der gerade Antworten gibt. Aber Horst Held kann schon ganz gut Augen verdrehen. Also der hat da durchaus auch ja, gezeigt, dass ihm da nicht jede Antwort schmeckt. Und vielleicht ist es einfach, ja, irgendwas in Richtung Alleingang von Thomas Doll, dass er positiv formuliert, das Herz auf der Zunge trägt, sagt, was er denkt. Und das ist halt nicht immer das Klügste und nicht immer das, was der Mannschaft weiterhilft.
Ja, aber was sagt denn das auch über Horst Held aus? Hat er nicht Thomas Doll geholt oder war das ein Wunsch von Martin Kind?
So wie man es hier hört, ich war nicht dabei bei den Gesprächen, aber das, was man von mehreren Seiten hört, wollte Martin Kind Mirko Slomka zurückholen, weil man kennt sich, ne, Hannover Connection, man kann es sich vorstellen, die haben auch nach dem Abschied von Mirko Slomka hier in Hannover sicherlich den einen oder anderen Abend noch zusammen verbracht. Und Horst Held war derjenige, der Thomas Doll holen wollte und gegen den Wunsch von Martin Kind durchgesetzt hat. Das sagt natürlich über Horst Held auch aus, dass Horst Held jetzt ein Problem hat. Vielleicht ist es für ihn gar keins, für seinen Job aber sicherlich. Horst Held ist ja nun auch mit zwei Anläufen schon dabei gewesen, wo er den Verein verlassen wollte. Ich glaube, einmal war es Wolfsburg, einmal war es Köln. Wo er hin? War es Köln? Düsseldorf?
Nein, Köln, klar. Da würde er mit dem Fahrrad hinfahren, hat er.
Ja, genau. Die ganz fürchterliche, ja. Ist er beide Male abgeblitzt bei Martin Kind? Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass er dann vielleicht auch nicht mehr selber so motiviert ist, das will ich ihm nicht unterstellen. Ich hoffe, dass Horst Held sich immer in bester Zeit präsentieren möchte und Horst Held war es ja auch, der in der Winterpause immer gesagt hat, mit Breitenreiter da noch zusammen, wir brauchen noch Spieler. Es gibt kein Geld, sagt dann Martin Kind. Man hat dann mit Akpo Buma, der sich natürlich verletzt hat, ein Müller fand ich auch jetzt nicht so schlecht bisher, wobei irgendwas muss da auch schon wieder schiefgelaufen sein mit Nikolai Müller, dass der jetzt auch wieder mehr oder weniger raus ist. Es passt alles zueinander und da passen natürlich die Aussagen von Thomas Doll in den Pressekonferenzen. Ich weiß nicht, wie er mit der Mannschaft spricht. Ich glaube schon, dass er bei der Mannschaft eine andere Ansprache hat, dass er da vernünftiger mit den Leuten umgeht, aber er ist tatsächlich in der Außendarstellung, ist das ist das schwer zu konsumieren, auch als Fan. Ich gucke mir tatsächlich die Pressekonferenz, wenn ich nicht vor Ort bin, hinterher nochmal in epischer Breite an. Es sind schon mit die schwersten 30 Minuten der Woche, ja.
Ja, wenn Horst Held aus Hannover weg wollte und nicht gelassen wurde, ich glaube, mit der Entscheidung für Thomas Doll könnte sich das Problem für ihn dann lösen. Man muss einfach wissen, ungarischer Vereinsfußball, ja, so sehr ich die Ungarn für ihre Verdienste in der Fußballhistorie schätze, aber das ist Regionalliga, ja, vom Level. Und da war er mitunter erfolgreich, Doll. Aber ich meine, seine Bundesliga-Zeiten als Trainer in Dortmund zuletzt, das war doch alles, also wir haben ihn doch auch wirklich als überforderten Trainer in Erinnerung und auch noch vor Augen. Ja, und da knüpft er jetzt wieder an. Er wird nach der Saison ziemlich sicher entlassen, aber für ihn sicher auch, glaube ich, durch sein Bundesliga-Engagement sichert er sich die nächsten 2-3 Stationen irgendwo in Osteuropa. Also das Kalkül könnte aufgehen, aber der Bundesliga-Klassenerhalt, das sehe ich irgendwie nicht. Und die Außendarstellung, weil ihr danach fragt, ich halte die für sehr authentisch. Ja, der ist so. Ja, so ist der Trainer Thomas Doll. So, was hat er jetzt irgendwie gesagt? Hier muss ein Nordwind durch die Arena wehen. Es ist so eine martialische, antiquierte Sicht auf Fußball und wie eine Mannschaft funktioniert, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und vermutlich muss man in Hannover einfach zur Kenntnis nehmen, dass man da in der Winterpause unter den Bedingungen mit dieser Punktzahl, dass man da kaum jemanden Qualifizierten als Trainer nach Hannover bekommt.
Hm. Ja, und deshalb war ich tatsächlich schon bei Nikolai Müller und Kevin Akpoguma, was die Spieler angeht, positiv überrascht.
Also stimmt,
Das war jetzt so ein Regal, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich nicht erwartet. Also das waren klar beide, die beim eigenen Verein nicht so gut funktioniert haben. Das ist ja logisch, sonst könnte man sie sich auch nicht ausleihen. Aber das war mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, Thomas Doll bringt halt so, weiß ich nicht, seinen Lieblingsstürmer mit oder irgendwie sowas in der Richtung.
Stimmt, ja. Hannover hat gar nicht so schlechte Spiele. Also im Vergleich mit Nürnberg, ja, hat da Hannover mehr zu bieten. Klar, Verletzungen sind das eine. Ich meine, vielleicht hätte sich Hannover nicht, ich meine, wie viele Spieler haben sie vom HSV geholt? Insgesamt dann doch 4, also vom absteigenden HSV. Vielleicht hätten es auch 3 getan.
Ja, die Verpflichtung im Sommer, ja, natürlich, heute immer leicht zu sagen, aber ich finde, ein Bobby Wood auszuleihen und ein Wallace oder Wallacey zu kaufen, war auf jeden Fall erstmal richtig rum. Andersrum hätte ich es schlimmer gefunden. Aber natürlich, es kommt viel zusammen und ja, ich wollte diese Verletzungsgeschichte nicht weiter pushen als notwendig, aber natürlich ist sie eklatant wichtig für den Verlauf der Saison oder maßgebend für den Verlauf der Saison. Das passt halt wirklich alles zueinander, dass sich dann auch noch Ostscholek, ist wirklich keiner, wo ich sage, ohne den kann die Mannschaft nicht funktionieren. Das ist einer von zwei linken Verteidigern, Albonoz ist der andere. Wer von beiden spielt, ist mir meistens relativ gleich. Aber dass der sich halt im Training einen Rippenserienbruch da noch dazu holt und es einfach gar keine Option mehr ist, bis die Saison zu Ende ist. Es passt halt alles zueinander, Niklas Füllkrug. Alles, was irgendwie nach vorne spielen kann. Tempo, Dribblings, Max hat's gesagt, Bibu, Noah, Joel, Saren Rennbasé. Selbst darüber, das ist einer, der hier in Hannover relativ schwierig gesehen wird, weil er ein bisschen komischer Vogel ist, was sein Berater angeht. Der hatte, glaube ich, bevor er 5 Bundesligaspiele hatte, schon 7 Berater durchgewechselt. Da haben alle gesagt, ja, dann verkauft den doch schnell. Jetzt ist er geblieben, aber selbst den vermissen wir im Moment sehr, weil es einer wäre, der einfach mit dem Ball am Fuß mal losläuft und vielleicht mal einen ausdribbelt und mal eine Idee hat und was anderes macht, als diesen, ja, als diesen ideenlosen, kraftlosen Fußball nach vorne. Ja, fehlt halt auch. Ne? Es kommt alles zueinander im Moment.
Weidand, ja, das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, einen Spieler aus dem Amateurfußball zu holen. Wir alle lieben den Amateurfußball, ja. Und es ist so eine Cinderella-Story, wenn so jemand in der Bundesliga landet und hat ja auch gleich ein Tor geschossen. Aber das funktioniert heute nicht. Ein 23-Jährigen, der nie höher gespielt hat, in die Bundesliga zu holen und glauben, der würde das retten. Er hat ja gleich ein Tor gemacht im ersten Spiel. Und das wurde dann auch gefeiert, auch zu Recht. Und ich habe mich auch gefreut. Aber man hat auch selbst bei diesem Tor gesehen, allein an der Ballbehandlung, das sieht nicht aus wie Profifußball. Und natürlich, jetzt wäre es falsch, ihn rauszupicken. Jetzt tue ich es ja vielleicht irgendwie doch. Aber dieser Glaube daran, dass jetzt da jemand, der in der Regionalliga Torjäger war, in der Bundesliga funktioniert, das ist heute unter diesen Bedingungen, wo die alle Internate durchlaufen haben und von früh auf in Bundesligen und so gespielt haben, sind solche, sagen wir mal, Profikarrieren auf dem zweiten Bildungsweg leider fast ausgeschlossen.
Ja.
Das ist
ja.
Aber das ist jetzt nicht die zentrale Entscheidung, warum es in Hannover schief geht. Ich glaube, es hat einfach, hier zeigt sich auch ein massives Führungsproblem. Ja, der Konflikt zwischen Kind und den Fans führt einfach zu einer dauerhaft schlechten Laune. Dann will der Sportdirektor zweimal weg. Der Trainer distanziert sich von allem. Jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Und die Spieler sind, glaube ich, haben jetzt nur noch das Motiv, sich für andere Vereine anzubieten. Das ist der Grund, warum jetzt ein Spieler von Hannover 96 noch Leistung bringt. Ein Führungsproblem, das sich auf dem Platz zeigt. Das ist wirklich das beste Beispiel, was wir in Hannover dieses Jahr sehen.
Ja, zu der Henrik-Weiland-Geschichte noch. Er ist tatsächlich derjenige, der wettbewerbsübergreifend die meisten Tore für Hannover 96 geschossen hat. Und das ist halt auch schon... Wahnsinn.
Super Einstellung, der Junge.
Also ja? In der Liga waren es 3.
Unglaublich. Das ist schon eine unfassbare Geschichte eigentlich. Und es ist derjenige, der immer wieder als positives Beispiel herangezogen wurde, wenn es darum ging, wer haut sich denn eigentlich da noch rein? Wer hat da noch Bock? Ne? Also wir hatten eben gerade angesprochen, die Verpflichtung des HSV, die sicherlich auf dem anderen Ende der Skala stehen, was Einsatz und Kampfbereitschaft während des Spiels angeht. Henrik Weiland ist dann das, was immer wieder, oder derjenige, der immer wieder als gutes Beispiel angeführt wurde. Und dazu vielleicht eine kleine Randnotiz, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen so gut sehen konnte, aber das, was weiter da immer positiv ausgelegt wurde, war dieses auch vor der Kurve stehen und die Arme nach oben und jubeln und die Leute aufputschen, wenn mal was Gutes passiert ist. Das haben gestern gegen Leverkusen nach dem 2-2 stand die halbe Mannschaft da und hat diese Bewegung gemacht. Also das ist jetzt in Hannover offensichtlich, gehört das zum guten Ton, dass man mit den Armen von unten nach oben rudert und die Zuschauer so ein bisschen aufputscht. Macht man halt, ne, steht man halt auch mal gleich ein bisschen besser da, glaube ich. Das haben sich viele Leute bei ihm
abgeguckt. Na, und das ist halt auch jeder Strohhalm, ehrlich gesagt. Also Hannover muss ja nach den Strohhalmen greifen. Und das stellt jetzt die Frage, wenn wir jetzt über ein Führungsproblem sprechen und Martin Kind so häufig fällt, dann würde ich da, deine Einschätzung würde mich da nochmal interessieren, Tobias, weil Martin Kind ja diese omnipräsente Rolle bei Hannover 96 spielt, zum einen durch Dinge, die er sagt, also haben wir ja auch schon kurz mal so nebenher angesprochen, dass er jetzt unter der Woche sehr, sehr harsche und deutliche Kritik an der Mannschaft geübt hat und sie im Grunde schon abgeschrieben hat. Auf der anderen Seite war es aber auch derjenige, der im Winter dann gesagt hat, bei Akpobuomo und bei Wimmer, zusammen mit, ich glaube, Rossmann heißt sein Freund, der damit rein Geld investiert hat, das finanziert er mit. Also er ist quasi derjenige, der in Michael Kühne Art den Hahn auf- und zudreht und dazu noch viele Worte von sich gibt. Also er ist derjenige, der den Kurs von Hannover 96 vorgibt. Und allein in meiner Schilderung jetzt, finde ich, sieht man positive Dinge. Also die Wintertransfers haben wir ja schon gesagt, gar nicht so schlecht. Nikolai Müller habe ich jetzt gerade nur unterschlagen. Und auf der anderen Seite aber eben dieses auch sich nicht besonders schlau verhalten oder zumindest nicht für die Mannschaft förderlich verhalten in der Öffentlichkeit, wie wir es jetzt jüngst erlebt haben, wo er so draufgehauen hat. Was machen wir denn mit der Person Martin Kind, über die wir in jedem verdammten Hannover 96 Segment sprechen müssen?
Das stimmt. Du hattest jetzt Wimmer da noch mit reingeschmissen, der war schon am Anfang der Saison.
Ja, genau, das war mein Fehler, genau. Wimmer, ich meinte Müller.
Genau, Müller und Akpobuomo. Ja, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht, wo das Geld da herkommt. Du sagst, Rossmann und Kind waren es, vermutlich war es auch so, aber so ganz durchgestiegen ist in Hannover, glaube ich, keiner. Ich frage mich auch immer, wo ist denn das ganze Geld hin? Also ist ja jetzt auch nicht so, dass wir gar keine Ressourcen hier haben und gar keine Einkünfte. Aber gut, das ist ja auch im Moment alles so ein bisschen Spielball und Argumentation für gegen 50 plus 1. Auch dieses Ding schwebt ja noch über uns in 2 Wochen oder nicht mal 2 Wochen. Steht die nächste Mitgliederversammlung an hier. Das wird dann somit der letzte Tag sein von Martin Kind als Präsident des EVs. Er wird den Posten abgeben. Was das für Konsequenzen hat, werden wir sehen. Aber ja, das steht auch noch an. Martin Kind, ja, natürlich Fluch und Segen zugleich. Und du hast diese Geschichte angesprochen mit den Äußerungen und er hat jetzt ja schon vom direkten Wiederaufstieg nächstes Jahr gesprochen. Das impliziert natürlich den Abstieg in der diesjährigen Spielzeit. Er macht das ja nicht erst seit gestern. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo wir international gespielt haben in Europa, wo wir im Jahr drauf dann vielleicht nur Neunter oder Zehnter waren und er mit unfassbaren Forderungen in der Öffentlichkeit natürlich einen Druck aufgebaut hat, der dann auch natürlich in zweiter Instanz dazu führt, dass der Trainer dann entlassen wird und so weiter, weil er sich hinstellt und sagt, wir müssen Sechster werden oder wir müssen einstelliger Tabellenplatz nach oben und so. Also er hat immer schon mit unfassbaren Zielvorgaben, er kommt ja aus der Wirtschaft, kann das auch verstehen, dass er in seinem Unternehmen das genau so alles macht, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, sagt, wir müssen 3 Hörgeräte mehr verkaufen pro Woche, das ist unsere Zielvorgabe. Aber so funktioniert es im Fußball halt nicht, beziehungsweise du kannst es im Fußball machen, aber A, musst du es intern machen und B, sollte das vielleicht jemand machen, der vom Fußball einfach mehr versteht als Martin Kind.
Aber glaubst du, das ist Kalkül oder ist das dieses, wenn man halt häufig ein Mikrofon hingehalten bekommt, dann kommt halt irgendwann auch mal was raus, was vielleicht im Nachhinein nicht die klügste Aussage war. Ich würde es jetzt das abzüglich der Emotionen das Hoeneß-Phänomen nennen.
Ja, also ich denke schon, dass das in allen voran mit der Häufigkeit der Interviews zusammenhängt. Ich glaube, in Hannover sind sich die Journalisten relativ einig, wenn man Martin Kind anruft, kriegt man meistens auch was zu hören. Also klar stellt er sein Handy auch mal aus, aber grundsätzlich sagt er nicht, da sage ich nichts zu.
Aber er macht das nicht, um sich quasi in diesem Fall 50+1 zu positionieren. Denn manchmal hatte ich auch diesen Eindruck, dass eben dieses, ne, ich will jetzt kein weiteres Geld geben oder ich gebe jetzt doch wieder, dass das irgendwie, ließ sich das für mich auch nicht so klar davon trennen, dass er halt einfach den Anspruch hat, dieser Verein sei seiner. Und er möchte das vielleicht auch manchmal zeigen, war so meine Interpretation.
Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung. Mal ist es so, mal ist es so. Diese Aussagen gibt es, das sind dann die mit Kalkül, die geplanten, dieses, wir hätten viel, viel mehr Geld, wenn 50+1 fallen würde und wir endlich mit den Investoren hier richtig Gas geben können. Das ist natürlich Politik, die er macht. Da verfolgt er ganz klar das Ziel, diese nach 20 Jahren Ausnahmegenehmigung von der DFL zu bekommen, die er immer noch nicht hat. Und die, wenn sie nicht vor der Jahreshauptversammlung kommt, vielleicht auch nicht leichter wird zu bekommen. Aber das warten wir alles nochmal ab. Auf der anderen Seite ist er aber halt auch einfach einer, und vielleicht ist er ihm da Thomas Doll näher, als es man im ersten Moment denkt, der halt dann doch das sagt, was er denkt, ganz häufig. Ne? Nicht der allergrößte Diplomat ist. Ich meine, ich kriege jetzt nicht alle guten Zitate von ihm zusammen, aber Teile unserer Fans sind Arschlöcher, hat er halt auch schon gesagt. Das wird ihm heute noch aufs Brot geschmiert von Teilen dieser Fans. Aber
ganz schön arschlochhaftes Verhalten, wenn du mich fragst, aber gut.
Sagen wir mal so, wenn du das in Ruhe durchdenkst, würdest du es vermutlich nicht sagen. Aber da platzt halt aus ihm raus, da wurde ein Spieler von uns oder ein Ex-Spieler von uns beleidigt, der dann bei einer anderen Mannschaft gespielt hat. Da haut er halt sowas raus. Das ist Martin Kind, ne? Die Mischung aus Herz auf der Zunge, absolute Wahnsinnsvorstellung von Zielen und natürlich immer den großen Plan, hier am Ende den Schuppen übernehmen zu können. Und da, ich glaube, das ist schon der in Hannover am meisten erzählt und natürlich damit auch am meisten kaputt macht, weil es halt einfach, ja, sportlich ist das ist nichts. Also der weiß nach 20 Jahren immer noch nicht genau, wie das Geschäft funktioniert und wann man besser schweigt und wann man redet und was man den Leuten sagen sollte und was nicht. Es ist diese Wallace-Geschichte. Also wir haben ja Wallace gekauft und der hat eine Ausstiegsklausel von 33 Millionen. Und wir sind uns alle einig, dass ein Wallace nicht in die zweite Liga mit Hannover 96 geht. Also das würde mich persönlich stark überraschen. Also muss man den verkaufen. Und was möchte ich, wenn ich jemanden verkaufe? Ich möchte möglichst viel Geld für den bekommen, damit ich andere Spieler kaufen kann. Dann mag es richtig sein, dass Wallace sich nicht richtig reinhängt und dass Wallace im Moment schlechter spielt als am Anfang der Saison. Das kann auch viele Gründe haben. Vielleicht einfach, weil er keine Lust mehr hat. Vielleicht liegt es auch an anderen Sachen. Aber das kann ich doch nicht in irgendein Reporter-Mikrofon pöbeln, als anstelle von Martin Kind. Das kann ich dir im Rasenfunk sagen, meinetwegen. Aber doch nicht Martin Kind. Da machst du sofort aus, natürlich kriegen wir nie 33 Millionen für den oder 30, aber da machst du sofort aus 20 nur noch 15. Und das verstehe ich nicht, wie ein Geschäftsmann wie Martin Kind solche Böcke sich erlauben kann oder sich erlaubt. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist Geldverbrennen Deluxe. Und dann heißt es hinterher wieder, es ist kein Geld da. Ja, danke.
Ich glaube, Martin Kind ist einer der sich nicht unbedingt mit kritischen Geistern umgibt. Ja, das ist das, was ich von Leuten höre, die mit ihm zu tun haben, übrigens auch geschäftlich oder juristisch mit ihm zu tun haben, die ihn gar nicht so schlecht über ihn reden. Ja, die sagen, er ist nicht dumm, aber er sucht Leute um sich herum, die zu ihm aufblicken. Und das ist irgendwie kein gutes Führungsprinzip und das führt sehr häufig in Sackgassen.
Ja, das darf man höchstens als Dirk Nowitzki machen, aber ansonsten ist das nicht so arg erfolgsversprechend. Und das eigentlich Groteske ist ja, es wäre noch alles drin. Wir sprechen über Hannover 96, als wären sie abgestiegen. Jeder spricht so über Hannover 96, einschließlich Hannover 96. Aber das nächste Spiel ist das Auswärtsspiel in Augsburg und das übernächste Spiel nach der Länderspielpause ist ein Heimspiel gegen Schalke 04. Womit wir ja bei dem letzten der Abstiegskandidaten gelandet sind. Schalke steht nach dem 2:4 gegen Werder ja auch nur bei 23 Punkten. Das sind aktuell zwar noch 9 auf Hannover 96, aber nur 4 auf den VfB auf dem Relegationsplatz. Und die, Tobias, muss man ja in die Rechnung jetzt auch mit reinnehmen. Das hat vorhin Oliver ja auch schon gemacht, als wir über den Abstiegskampf gesprochen haben. Und deswegen würde ich jetzt auch ganz gerne dann über dieses Endspiel sprechen, das da Domenico Tedesco hatte gegen Werder Bremen, das aber jetzt nicht zum Finale für ihn wurde. Denn trotz der 2:4 Niederlage darf er erstmal weiter auf der Schalker Bank sitzen. Grund dafür kann ja dann nur die Art und Weise gewesen sein, der die Niederlage zustande kam. Und da sehen wir, dass Schalke mit ein bisschen mehr Glück vielleicht 2:0 geführt hätte, dann ein bisschen Pech hatte beim Ausgleich, wo Pizarro im passiven Abseits stand und man sehr gut hätte argumentieren können, dass er auch aktiv eingegriffen hat in dieses Tor und trotzdem fehlen ja am Ende wieder die Punkte. Hast du denn, Tobias, irgendwelche Verbesserungen bei Schalke 04 gesehen oder war das im Grunde nicht auch so ein Spiel, wie wir es in der Saison schon 100-mal von Schalke gesehen haben?
Ich fand es schon ganz gut. Also es war für mich auch das schönste Spiel des Wochenendes. Ich bin ja sonst, wenn ich nicht bei dir im Rasenfunk bin, gucke ich nicht jedes Spiel. Bin ich ehrlich, da habe ich keine Zeit, keine Lust. So oft auswärts unterwegs, dann passt es sowieso nicht, dass man die anderen Spiele guckt. Diesmal habe ich mir das ganze Wochenende quasi gegeben und ich fand, das war ein insgesamt ansehnliches Spiel. Das hat Spaß gemacht. Man hat den Schalkern angemerkt, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Ich glaube, Tedesco hatte ja neben Sané, den er auf die Bank gesetzt hatte, noch drei Leute auf die Tribüne direkt befragt.
Harit, Mendil und Uth.
Genau, also da auch so ein bisschen in Richtung wahrscheinlich Moral, Einsatz, Wille geguckt und gesagt, wer haut hier für mich? Und jetzt sind wir nochmal ganz kurz bei Thomas Doll, alles raus. Und hat deshalb halt ein bisschen durchgetauscht. Und ich fand auch, du hast es gerade, ich glaube, mit ein bisschen unglücklich formuliert, ich fand schon, es lief sehr viel gegen die Schalker. Also sowohl den Elfmeter, den dann der an Kruses, das Foul an Kruse war, auch da bin ich mir bis heute nicht ganz sicher, ob Kruse das selber veranstaltet hat, dass er sich in die Beine getreten hat oder ob es der Schalker Verteidiger war.
Das kann ich dir sagen, Tobias. Und es wundert mich, dass das nicht in der Berichterstattung häufiger gesagt wird. Es war mal ein Schiedsrichter im Doppelpass und zwar schon vor 5 oder 6 Jahren. Das war einer noch der alten Garde. Und der hat gesagt, dass es von der Physiognomie unmöglich ist, dass man aus dem Laufen heraus sich selbst über die Hacken läuft, wenn man nicht einen seitlichen Impuls bekommt. Also sprich, wenn sich ein Stürmer im Laufen heraus selber in die Hacken läuft, dann muss irgendein Impuls von der Seite gekommen sein, dass eben sein, weil das macht der menschliche Körper sonst nicht. Das heißt, es muss eine Berührung gegeben haben. Und dann ist es doch Elfmeter.
Ja, aber wenn ich sie nicht sehe, ist es, ach, ich weiß auch nicht.
Also auf jeden Fall nur glauben, das ist wie Homöopathie.
Ja, genau, dann nehmen wir noch.
Wenn ich jetzt immer den Doppelpass zitiere, Tobias.
dann ziehe ich gerne das Tor, das, wo Pizarro im Abseits stand. Und da gibt es für mich zwei Meinungen. Das Ding war, also es war schön rausgespielt, gar keine Frage, aber Pizarro kommt aus dem Abseits und ist in meinen Augen ganz klar aktiv. Also am Ende möchte ich nur dazu hinführen, dass das für Schalke einfach viel nicht gut lief an dem Tag. Die Bremer dann irgendwann, ja, ich glaube, sich daran erinnert haben, was sie ganz gut können, wie sie mit den Schalkern umgehen können. Und du hast bei Schalke halt auch die Verunsicherung nach dem Gegentreffer sofort gemerkt. Da war alles das, was vorher einigermaßen gut war, ist halt wirklich, ne, so ein Kartenhaus, du rüttelst unten ganz kurz dran und dann bricht das alles zusammen. Und wer will es ihnen verdenken? Also es läuft halt auch im Moment überhaupt nicht zusammen bei Schalke und deshalb ist es ja auch nicht ungewöhnlich. Aber es war schon irgendwie ein bitterer Tag. Und um deine Ausgangsfrage zu beantworten, ja, ich habe Schalke verbessert gesehen. Ob das jetzt dafür reicht, Tedesco zu behalten, muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden.
Tedesco hat ja auch selbst gesagt, wir haben uns gesteigert, aber wenn man ehrlich ist, war das ja auch nicht so schwer. Also Humor hat er und Gelassenheit. Das muss man ihm sagen, muss man ihm lassen. Aber diese Saison hat ihn ganz schön entzaubert. Und wenn man ihn auch am Spielfeldrand sieht, das wirkt schon sehr hilflos. Das, würde ich sagen, geht nicht mehr lange gut. Im Idealfall kommt er noch über die Saison, weil er vielleicht jetzt doch noch ein paar Spiele gewinnt. Aber dann muss er einen neuen Anlauf nehmen bei einem anderen Verein, würde ich sagen. So, das wäre meine Prognose. Nicht, dass ich mehr wüsste, aber dann muss er sich er muss einen neuen Weg finden, um Mehmet Scholl zu widerlegen. Ne?
Ja, zur Erfolglosigkeit von Laptop-Trainern oder dem nachhaltigen Erfolg von Laptop-Trainern. Ich bin eben auch noch sehr hin und her gerissen. Natürlich hat man Dinge gesehen, die besser waren. Vor allem in der ersten Halbzeit kam Werder damit überhaupt nicht zurecht, dass Schalke früh Druck ausgeübt hat und Hochdruck ausgeübt hat und da eben auch immer wieder Ballgewinne hatte in Zonen, wo es dann nicht mehr so weit war, der Weg zum gegnerischen Tor. Und dann reicht aber auf der anderen Seite halt eine Umstellung auf Seiten von Werder, nämlich dass man Kruse so ein bisschen auf den Zehnerraum zieht und der wieder die Fäden in die Hand nimmt in der zweiten Halbzeit. Und dann siehst du eigentlich fast nichts mehr von Schalke 04. Und jetzt kann man zwar natürlich auf der einen Seite sagen, was will man erwarten in dieser Situation und ja auch bei diesem Gegner auswärts und so weiter und so fort. Aber das sind ja die Argumente, die wir die ganze Saison über schon bei Schalke 04 mit reinschmeißen. Das ist genauso wie das Thema Verletzung, das eine Rolle spielt, definitiv. Jetzt Caligiuri verletzt, das ist das Worst-Case-Szenario für Schalke 04. Aber so wie wir bei Hannover 96 vorhin gesagt haben, ja, Verletzungen spielen eine Rolle, aber es ist nicht der einzige Grund und es reicht auch nicht, sich darauf auszuruhen. Siehe FC Augsburg, die mit 12 verletzten oder gesperrten Spielern in Leipzig dennoch einen Punkt holen, muss doch irgendwie Schalke auch es schaffen, so ein 1:0 mal irgendwie nach Hause zu bekommen und das vor allem auf gar keinen Fall zu verlieren. Und vor allem das 3:1 ist ja dann auch relativ einfach entstanden. Also, dass Rashica von außen gerne mal nach innen zieht, das hat er in der Rückrunde jetzt schon 25 Mal pro Spiel gefühlt gemacht. Und trotzdem wird es nicht verteidigt von Schalke 04. Also, ich bin da hin und her gerissen. Mir, ehrlich gesagt, reicht mir eigentlich die erste Halbzeit nicht, um da eine positive Tendenz zu sehen, weil sich in der kompletten Spielanlage von Schalke 04 eigentlich nichts verändert hat. Sie haben schon immer versucht, hochzubrechen. Sie haben es halt noch nie über 90 Minuten in dieser Saison auf den Platz gebracht. Ja, und so war es halt jetzt gegen Werder auch mit verändertem Personal. Ja, vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen negativer als ihr beiden.
Ja, viel besser ist die Mannschaft nicht. Also Schalke hat ja zuletzt das eigene Tafelsilber immer verkauft. Um nicht zu sagen, verscherbelt, zu anderen Vereinen und dafür Spieler geholt, die aus meiner Sicht nicht besser waren, bisweilen sogar schlechter, oft sogar aus der zweiten Liga. So, sozusagen die Mannschaft ist so runtergewirtschaftet. Ich sehe da nicht so viel Qualität. Ich meine, Embolo, ja, okay, das ist schon okay. Das müsste reichen, um die Klasse zu halten, so. Das ist schon ein guter Mann. Aber sonst da Bentaleb, Skripski und also was da im Mittelfeld ist, das ist irgendwie, das ist nicht besser als Platz 12, 13, 14. Und klar haben sie jetzt auch so eine Abwärtsdynamik mit drin. Und natürlich würde ein neuer Trainer vielleicht auch nochmal, wenn er neue Hierarchien reinbringt, für ein bisschen Aufwind sorgen. Aber viel besser wird Schalke nicht spielen, egal welcher Trainer da hinkommen sollte. Mhm.
Das ist ja wieder ein Argument für Tedesco. McKennie hat mir noch ganz gut gefallen auf Schalker Seite. Der hat auch unglaublich viele Kopfballduelle gewonnen. 12 Stück waren es insgesamt.
Ja. Das habe ich auch. Das macht sonst nur Sebastian Allaire. Das war ja wirklich unfassbar. Kopfballmaschine. Hat auch das Tor vorbereitet, ne? Das erste. Da ist genau. Das Ding über den Scheitel gerutscht und das sah gar nicht schlecht aus. Aber gut, reicht nicht. Aber vielleicht können wir uns wirklich auf Embolo einigen und sagen, dass er derjenige sein kann, der jetzt vielleicht dann nochmal den Unterschied macht, dass sie zumindest nicht absteigen. Das ist eine gute Saison, wird darüber brauchen wir nicht mehr reden. Das wird nichts mehr. Der Haken ist gesetzt. Aber ganz ehrlich, guck dir doch an. Also es kann ja auch eigentlich nur für Schalke noch ganz schlimm werden, wenn Augsburg und Stuttgart beide noch an denen vorbeiziehen. Und das sehe ich im Moment auch eher sehr undeutlich.
Ja, wobei die Tendenz, finde ich, ist bei den anderen beiden Mannschaften besser. Aber bevor wir da jetzt auch wieder so in die Zukunft gucken, Was fällt euch denn oder was ist euch an Werder Bremen aufgefallen in dieser Partie? Also die Umstellung der zweiten Halbzeit hatte ich schon angesprochen. Auch, dass man in der ersten Halbzeit viel unsicherer war und nicht so gut damit umgehen konnte, wie Schalke 04 dieses Spiel angegangen ist. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass man es wieder mit sehr, sehr vielen Flanken probiert hat, die mal wieder nicht so gut ankamen. Also 26 waren es, 3 davon kamen tatsächlich zum Mitspieler. Meine Lieblingsstatistik im Rasenfunk, aber sagt eben halt auch aus, dass Werder kaum andere Wege in den Strafraum gefunden hat. Und dennoch stehen ja am Ende 4 Tore. Also ich fühle mich selber schlecht, wenn ich jetzt kritisiere. Tobias, hilf mir aus meinem Dilemma. Wie gut war Werder?
Also das 4. Tor von Hanik, das war ja, das können wir vielleicht ein bisschen rausrechnen, ne? Da ist er alleine auf den Torwart zugelaufen, weil alles von Schalke versucht hat, irgendwie noch das 3-3 zu machen. Werder ist schon gar nicht schlecht, ne? Die haben 2019, also dieses Jahr, haben die noch kein Spiel verloren. Das muss man erstmal hinkriegen. Erinnert mich aber natürlich auch an die Hinrunde, wo sie auch sehr gut gestartet sind. Ich glaube, man sang schon von Europa und solche Geschichten.
Ja, klar.
Und dann relativ zügig, nämlich mit dem Leverkusen-Spiel, das ist das nächste, was bei denen ansteht, auch wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet waren, als es dann nicht mehr so gut lief. Also ich glaube, Bremen tut gut daran, jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger in die Geschichte ranzugehen als in der Hinrunde, wo man doch sehr aufgeregt von Europa sprach. Und dann klappt es vielleicht auch, einfach ein paar Punkte mehr zu holen in der Rückrunde, in der zweiten Hälfte der Rückrunde als in der zweiten Hälfte der Hinrunde. Ansonsten, ach komm, eigentlich ist das doch eine ganz gute Saison von Bremen. Ich finde, die sollen mit dem zufrieden sein, wie das im Moment läuft. Als Hannoveraner sind meine Sympathiepunkte natürlich sowieso nicht so groß verteilt und dass sie uns den Hanik geklaut haben, kommt noch dazu. Gefällt mir auch überhaupt nicht gut. Aber die haben eine ganz, ganz gute Mannschaft, wo immer mal wieder einer so einen guten Tag hat. Jetzt war es Rakica, um Gottes Willen. Meistens ist es Max Kruse, der kann auch einen guten Tag haben. Klaasen ist auch so einer, der so ein Spiel entscheiden kann. Und ich finde, die Bremer sollen sich dann am Ende mit einem 7. oder 8. Platz als eine Mannschaft sehen, die eine gute Saison hatte, an der sie Spaß hatten.
Bremen ist eine technisch gute Mannschaft, ne? So wie Max Kruse. Typ mit Ballgefühl und Übersicht, Spielwitz, auch mal so ein bisschen Cleverness, aber so fürs ganz große fehlt halt das Tempo, ne? Von der Sorte haben sie einige Spieler. Das heißt jetzt Klaasen oder Sahin, selbst Pizarro kann man da noch reinnehmen. Eggestein, also Spieler, die mit dem Ball was anfangen können, aber dennoch so gegen die richtigen Spitzengegner dann oft den kürzeren ziehen, weil es von der Athletik fehlt.
Ja.
Und naja, die Bremen holt halt Punkte gegen Mannschaften relativ verlässlich Punkte gegen Mannschaften, die hinter ihnen stehen. Und die hatten sie jetzt. Das war in der Hinrunde eben auch so. Die schweren Gegner kommen noch. Bayern, Dortmund und so weiter. Und deswegen war es in der Hinrunde so, dass sie gut angefangen haben und dann langsam ins Mittelfeld durchgereicht werden. Und vermutlich wird es diesmal auch so sein. Ja, genau. Sie werden 8. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, werden sie 10. Aber das ist immer noch eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Jahren. So, wie oft war Werder Bremen im Abstiegskampf? Und man merkt, da ist so Harmonie, ne? Das ist so die Idylle. Werder, das funktioniert dann wieder. Und das ist ein deutlicher Fortschritt. Aber Europa sehe ich da nicht.
Klar, ich will jetzt auch auf gar keinen Fall die Bremer Saison schlecht reden. Das ist, habt ihr ja schon korrekt eingeordnet und man hat es ja auch geschafft, dieses Spiel wieder zu gewinnen. Ich frage mich nur, wann wir mal wieder ein Spiel sehen, wo der Matchplan, den Werder von Spielminute 1 an hat, aufgeht. Also gefühlt häufen sich für mich jetzt die Spiele, in denen es in der ersten Halbzeit das, was man sich vorgenommen hat, häufig nicht funktioniert und erst eine Umstellung kommen muss und das dann besser macht. Und das ist dann natürlich auch eine sehr große Qualität, dass man diese Umstellung machen kann, dass man auch die Bank dafür hat. Aber gegen Schalke ist mir das zum Beispiel wieder aufgefallen. Diese vielen Flanken waren ja auch Mittel der Wahl, um eine verunsicherte Hintermannschaft bei Schalke 04 häufig in Strafraumsituationen zu bringen, wo auch dann einfach mal Fehler passieren können. Aber so arg überragend war das in der ersten Halbzeit nicht. Und mir fehlt so ein bisschen dass man mal von Anfang an den Gegner ausgecoacht hat. Nicht immer durch Umstellungen. So wie es in der letzten Saison häufiger der Fall war. Ich frage mich, ich kann nicht so ganz erklären, woran das liegt. Vielleicht wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Dingen. Werder wird jetzt dann auswärts zu Leverkusen reisen und dann zu Hause Mainz 05 empfangen nach der Länderspielpause. Schalke 04 darf jetzt nochmal Champions League Luft schnuppern und die Sensation versuchen bei Manchester City, bevor man dann zu Hause Rasenballsport Leipzig empfängt. Und nach der Länderspielpause geht es dann weiter auswärts in Hannover 96, mit wem auch immer auf der Bank. Das werden wir dann sehen. Ein Spiel fehlt uns noch an diesem Rumpfspieltag wegen der Montagabendpartie zwischen Düsseldorf und Frankfurt. Sprechen wir nur noch über den SC Freiburg gegen Hertha BSC, ein 2:1, bei dem am Ende Christian Streich völlig eskaliert. Sicher zum einen, weil der Dreier gegen Hertha für die Tabellenposition so wichtig war. Also Freiburg steht jetzt bei 30 Punkten, hat damit 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem VfB Stuttgart. Sicherlich aber auch deshalb, weil er weiß, der Dreier war zum einen glücklich, und zum anderen kommt jetzt noch zusätzliches Verletzungspech dazu nach dem Sprunggelenksbruch bei Kübler, was dem SC mal wieder in die Saison pfuscht. Tobias, wie hat dir Freiburg gegen Hertha gefallen?
Ich finde es gut, dass du das Spiel als letztes gemacht hast. es war irgendwie auch so in meiner Beliebtheitsrangliste des Wochenendes eher weiter hinten. Es war Freiburg. Beißen, kratzen, kämpfen können sie, die sind gelaufen wieder. Ich habe die Zahlen leider nicht vorliegen, aber gefühlt haben sie sich verrückt gelaufen. Gute Zweikämpfe, viele Zweikämpfe. Hertha hat es wenigstens versucht, ein bisschen spielerisch zu lösen. Am Ende Ibisevic natürlich der Mann des Spiels, sowohl positiv als auch negativ. Also er macht das 1-1 und macht dann das 2-1 als Eigentor. Die Verletzung bei Freiburg ist wirklich das ist bitter. Ich frage mich allerdings auch, wie Lienhardt noch weiterspielen konnte. Ich weiß nicht genau, wann der Zusammenprall war, aber diese Sehstörung, Gehirnerschütterung-Geschichte, das hatten wir in Hannover jetzt ja auch mit Noah Joel, Saren Renbase. Das geht in meinen Kopf immer nicht rein, wie die Spieler dann noch weiter auf den Platz stehen können. Absolut unverständlich, absoluter Wahnsinn. Und am Ende war es irgendwie so ein bisschen Vincenzo Grifo, der mit seinen zwei Vorlagen ja der tatsächliche Mann des Spiels war. Also Ibisevic, der die Geschichte des Spiels und Grifo, der Mann des Spiels, der auch aus Hoffenheim kam, genauso wie Kevin Akpoguma bei uns. Er hat sich nicht verletzt, er macht 7 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen. Das ist so verpflichtet man im Winter. So möchte ich das gerne sehen. Klappt halt leider in Hannover nicht so gut, in Freiburg umso besser. Und man kann über Freiburg sagen, was man will, aber es ist immer wieder für mich beachtlich. Ich falle jedes Jahr wieder drauf rein, tippe sie. Letzten 3 Plätze und sie stehen jetzt völlig verdient mit 30 Punkten fernab von jeglichem Abstiegsärger auf Platz 12 und wenn es am Ende Platz 10 wird, ist alles gut. Aber da ist es dann halt so, die nehmen das hin, die sind damit zufrieden, da gibt es keinen Präsidenten, der in irgendein Mikrofon blökt und nächstes Jahr greifen wir an, da muss es einstellig sein, sonst ist der Trainer angezählt. Nein, das passiert da einfach nicht. Die gehen einfach mit einem Realismus durch die Welt, der mich persönlich schwer beeindruckt und vielleicht auch ein bisschen neidisch werden lässt.
Der Bundestrainer sah das ja anders. Der Yogi war doch in Freiburg. Also der hat sich für dieses Spiel entschieden. Ne?
Ist aber vorm Schlusspfiff gegangen. Also
ist vorm Schlusspfiff.
Ich meine, ja, die Schwarzwaldstraße ist schlimm nach Schlusspfiff.
Ja, ja. Und hat Urs Siegenthaler dann so mitgerissen. Der wollte eigentlich noch bleiben. Ne?
Urs, komm jetzt. So sah das aus. Urs, wir müssen jetzt nach Hause.
Ja, Freiburg halt. Harmonischer Verein. Der immer das rausholt, was so drin ist. Ich sage mal, mein Fußball ist das nicht. Ich lese immer so Hymnen auf die Freiburger Spielkultur. Ich sehe da vor allen Dingen viel Rennen und Kämpfen. Wenn ich Christian Streich nach dem Spiel sehe, sehe ich natürlich auch Freude, aber auch einiges andere. Ist schon, er macht mir manchmal Sorgen, finde ich, seine Gesichtszüge. Und Hertha ist so eine Mannschaft, die gewinnen mal, dann verlieren sie wieder und dann spielen sie mal unentschieden. Eigentlich wäre da auch ein bisschen mehr drin, wenn schon, dass Hertha einige interessante Fußballer in der Mannschaft hat, mehr als in den letzten Jahren. Aber das ist einfach nur Mittelfeld. Und dann verlieren die halt in Freiburg. Es hätte natürlich auch 1-1 ausgehen können oder auch 1-2, so, aber das war ein Duell im Mittelfeld der Bundesliga. Und Freiburg kann man sagen, ja, nächstes Jahr wieder Bundesliga. Ne? Denn mit 11 Punkten Vorsprung schon auf Platz 16, das reicht. 30 Punkte So viel braucht man dieses Jahr, glaube ich, gar nicht, um die Klasse zu halten.
Ja, so bitter es ist, du könntest damit sehr recht haben. Aber soll ich euch mal sagen, wenn jetzt hier schon dieses Spiel so ein bisschen runter gemacht wird, zumindest von Tobias, soll ich euch sagen, wo diese Partie wirklich erstklassig war? In der Pressekonferenz nach dem Spiel. Das sind 14 Minuten, kann man auf dem YouTube-Kanal vom SC Freiburg sich angucken. Herausragend. Also Dardai und Streich geben beide sowieso sehr gute Spieltagspressekonferenzen, wenn sie nochmal ihr Spiel analysieren. Aber in der war es auch durch sehr gute Fragen des Kollegen vom Kicker, war es wirklich toll, wie die nochmal ihren Spielplan herausgearbeitet haben. Dardai hat nochmal genau erklärt, warum er Meier erst rausgelassen hat, dass es in der ersten Halbzeit eigentlich darum ging, hoch anzulaufen, Freiburg früh zu nerven, dass das überhaupt nicht geklappt hat, dass die Umstellung auf Meier dann, wo man ein bisschen mehr spielerische Klasse hat und dann ja auch auf den Rückstand reagieren konnte, dass es aber quasi immer schon der Plan B war, den auch die Mannschaft kannte. Deswegen kam der dann zur zweiten Halbzeit, dann hat man es viel breiter gemacht, das Spiel, hatte viel mehr wertvollen Ballbesitz, nämlich rund um das Tor vom SC Freiburg, hat ja auch dieses 1:1 sehr schön herausgespielt und gleichzeitig hat Streich drauf geantwortet, warum zwischendurch Vincenzo Grifo so tief stand und es dann eigentlich eine Fünferkette war, obwohl er eigentlich mit Viererkette spielen wollte, warum er nicht auf Fünferkette umstellen wollte, weil dann nämlich drei Verteidiger gegen eine Spitze stehen, warum es dann trotzdem gemacht hat und dass es komischerweise sogar funktioniert hat. Also wirklich 14 Minuten, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gute Spieltagskonferenz. Und für mich, ich gucke relativ viele von diesen Konferenzen mir an, um so die Trainermeinung nochmal zu hören. Und ich hoffe immer, dass einer der Journalisten fragt, erklären Sie mir bitte nochmal kurz, was wollten Sie denn mit dieser Einwechslung bewirken? Ich habe das und das beobachtet. Und in dieser Pressekonferenz ist es endlich mal passiert. Und die Trainer haben auch noch tolle Antworten gegeben.
Auf der Mannschaft drauf rumgehauen und erzählt, dass es in Ungarn ganz anders ist und so?
Nee, das hat sich ein paar Dardai aufgespart. Das macht er nur intern. Ja, also das möchte ich jedem empfehlen, der sich für dieses Spiel noch mehr interessiert. Die war wirklich interessant, diese Pressekonferenz. Auch Paar Dardai, das waren so eher die Zitate, die man gelesen hat in der Presse, dass er gesagt hat, wir sind irgendwie verflucht. Damit meinte er die Art und Weise, wie das 1:2 fällt und dass er gesagt hat, wir müssen mehr in die Kirche gehen, dann klappt es irgendwie wieder. Das sind natürlich die besseren Zitate, aber das Interessantere war das, was man in der Berichterstattung, die ich so konsumiert habe, aus dieser Pressekonferenz nicht gelesen hat. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Gut, wenn ich jetzt schon hier so ins Schwärmen gerate, dann ist es auch der perfekte Abschluss für diese Sendung, würde ich sagen. Wir bleiben noch dabei, darauf hinzuweisen, dass der SC Freiburg jetzt dann in Gladbach antritt, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt. Und Hertha BSC empfängt jetzt zu Hause Borussia Dortmund, bevor man nach der Länderspielpause dann zu Leipzig reist. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser Mannschaften. Und damit haben wir dann diesen Spieltag besprochen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch sehr, sehr herzlich zu danken. Zum einen Oliver Fritsch, nach 4 Jahren mal wieder im Rasenfunk von Zeit Online. Oliver, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Das machen wir demnächst mal, also vor den nächsten 4 Jahren. Wir müssen das hier nicht wie Weltmeisterschaften machen im Rasenfunk. Da ist mir der Zyklus zu groß.
Und vielleicht ist ja dann Thomas Doll wieder Trainer in der Bundesliga.
Bei mir geht nicht bei uns.
Ja, mal gucken, wenn dann der Carsten Uerding dann irgendwann in die erste Liga aufgestiegen ist und sich bei seinen Trainerentscheidungen treu bleibt, dann könnte es sein, dass wir Thomas Doll auch nochmal in 4 Jahren in der Bundesliga sehen. Das könnte natürlich passieren. Und danke Tobias Rieger @RunnerTobi auf Twitter, der auch natürlich in Hannover liebt, einen hervorragenden eigenen Hannover 96 Podcast hat. Tobi, ich finde es toll, dass du nicht müde wirst, mit mir über Hannover 96 zu reden, obwohl ich gefühlt die immer gleichen Martin-Kind-Fragen stelle, die immer gleichen Fragen nach dem Umfeld stelle, die immer gleichen Horst-Held-Fragen stelle und es trotzdem immer wieder neue Antworten gibt, weil wieder was Neues passiert ist zwischen den Monaten, in denen wir nicht drüber gesprochen haben. Danke, dass du mit dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und so, das ist halt das Schöne in Hannover. Ne? Die Themen bleiben gleich, aber es gibt immer wieder neuen Input in die ganze Geschichte und vielleicht ist es ein bisschen wie bei einem Gottesdienst in Brandenburg, aber das wollte ich nur noch loswerden.
Ach so, ja, Grüße unbekannterweise an die Pfarrerin oder den Pfarrer oder in Brandenburg sagt man ja vermutlich eher Pastorin oder Pastor, der oder die den Rasenfunk in ihrer Predigt oder in seiner Predigt eingebaut hat als Beispiel für Hoffnung im Sinne der Gleichberechtigung der Geschlechter. Das freut mich sehr als Pfarrerssohn. Ich musste es sofort meiner Mutter sagen. Was soll ich sagen? Sie war begeistert. Ich habe es bis in eine Predigt geschafft. Im Grunde kann ich damit jetzt auch das Ende des Rasenfunks verkünden an dieser Stelle.
Das wollte ich nicht. Moment. So fangen wir gar nicht erst an, Max.
Na gut, dann machen wir den Rasenfunk weiter. Aber es gäbe tatsächlich zwei gute Gründe, mit dem Rasenfunk ein bisschen kürzer zu treten. Und damit komme ich galanterweise zu den Podcast-Grüßen dieser Folge. Zum einen gibt es ein neues Podcast-Projekt, Frauen reden über Fußball. Bitte unbedingt abonnieren. Ihr werdet ganz viele Stimmen davon aus dem Rasenfunk schon kennen. FRÜF ist die Abkürzung. Frauen reden über Fußball. Das ist ein Podcast, in dem nur oder vorerst erstmal nur weibliche Stimmen an den Mikrofonen zu hören sind. Und außerdem möchte ich noch empfehlen, vor allem denjenigen, die sich bei Twitter schon im Vorhinein so sehr drüber aufgeregt haben, die Katar-Folge von Mirsan Roth mit dem @Texterstexte, der sich einladen hat lassen auf Kosten des FC Bayern ins Trainingslager nach Katar bei der Frauenmannschaft. Der hat in dieser Folge nochmal sehr, sehr viele interessante Dinge dazu erzählt. Man kann dann immer noch seine eigene Meinung dazu haben, aber ich empfehle es euch, denn dieses Katar-Thema, es ist nicht so einfach, wie es von außen zuerst scheint. Und damit herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.